Ja, Lukas, moin moin. Wenn du mir vor ein paar Tagen erzählt hättest, dass wir jetzt so schnell wieder hier sitzen, um meinen neuen 1912-Podcast aufzunehmen, hätte ich dich noch ausgelacht, glaube ich. Denn ich habe gedacht, so schnell wird sich nichts Neues ergeben. Aber der DFB ist offensichtlich riesengroßer Fan von 1912. Ja, und schlägt uns ja gerne ein Schnippchen und mag es auch, wenn wir unsere Voraussagen nicht einhalten können. Dementsprechend müssen wir uns heute vielleicht mit dem Thema befassen, dass wir es nicht in die vierte Liga schaffen, da wir zum Glück in der dritten bleiben dürfen. Aber daran wird nur nicht nur dir und mir ein großer Teil angerechnet, sondern auch unserem heutigen Gast, der eine herzzerreißende Kolumne dazu geschrieben hat, warum es ein Riesenverlust für die dritte Liga ist, dass der SV Meppen eventuell nicht mehr dabei ist. Und auch damit hat er dem DFB wohl noch einen Stein des Anstoßes gegeben, nachzudenken und alles zum Umbruch gebracht, sodass wir eventuell doch in der Liga verbleiben können. Und mit diesen Worten begrüße ich nach dir, lieber Lukas, unseren heutigen Gast Markus Höhner recht herzlich. Moin moin.
Hallo ihr beiden, hallo Tobias, hallo Lukas. Ja, hallo, schön Markus, hier zu sein, aber ihr überschätzt natürlich meinen Einfluss. Ich habe diesen Artikel bei sport1.de natürlich nicht ernsthaft geschrieben, dass ich dachte, damit könnte man noch irgendwas bewirken, sondern das war einfach die Emotion nach Saisonende, nach dem, was passiert ist. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja noch irgendwelche Regungen bei irgendwelchen Menschen geweckt.
Ja, also du siehst ja, wie ich auch vorher gesprochen habe, wir überschätzen auch unsere Kompetenz, was das angeht. So ist das nicht. Also da sind wir schon realistisch, aber es ist einfach ein schönes Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen befassen wollen, aber das ist ja nicht alles.
Auch ein Fan hat noch einen Brief sozusagen geschrieben und an den DFB gerichtet. Wahrscheinlich kommt einfach viele Wünsche zusammen und der DFB ist bestimmt auch großer SV Meppen-Fan und deswegen...
Nicht nur ein Fan, auch eine Fanin hat sogar so einen Brief geschrieben, eine E-Mail vielmehr. Ja. Und zwar die Lebensgefährtin von Jens Robben, mit der ich dann noch Kontakt hatte. Frühere Arbeitskollegin von mir, herzlichen Gruß, wenn sie es jetzt hier heute hören soll. Die hat auch noch eine E-Mail an den DFB gerichtet, wie das sein kann, dass so manch anderer Verein mit größeren Problemen in der dritten Liga verbleiben darf. Und wir, die wir jetzt dann doch auf die Rasenheizung haben und alles
und Stadion, ja,
runtergehen sollen.
Ja, das habt ihr auch zu Recht angesprochen. Das ist schon auch alles sehr kritisch zu sehen. Aber ich glaube, hier ist ja jetzt die Faktenlage eine andere, dass Emotionen und Briefe da gar nicht der Grund sind, sondern...
Nee, es ist einfach eine Regel.
Das euch wahrscheinlich in die Karten spielt, dass die Uerdinger, was ich ja am letzten Spieltag nach allen Dingen, ihr habt das ja auch besprochen, mit den 200.000 Prämie, die da ausgerufen wurden, da konnte man ja nicht von ausgehen. Das Lustige ist, dass ich euch gestern beim Joggen mit dem Wissen, dass es anders kommen wird und dass wir uns heute sprechen werden, noch schön über eine Stunde gehört habe und ihr habt schön die Regionalliga schon alles geplant.
Ja, was sollen wir machen?
Müsst ihr möglicherweise die Planung nochmal neu anstellen.
Ja, genau, an dieser Stelle müssen wir auch den Kader nochmal umdenken. Genau. Leute, die eigentlich schon weg sind, sind doch noch da.
Ja. Zur Einordnung für alle, die das jetzt hören, wann auch immer. Wir nehmen am Mittwoch auf, am 9.6.
Ja, genau,
wir haben dieses Datum. Wo der DFB das prüft quasi. Okay. Und wo es dann halt aus Umfeld auch hieß, das ist der Tag, an dem nicht nur geprüft wird, sondern an dem es auch bekannt gegeben wird. Und dann gab es auch, wahrscheinlich sind jetzt auch viele Anrufe in der Geschäftsstelle des SV Meppen eingegangen. Und wann wird es denn nicht bekannt gegeben? Wann wissen wir jetzt auch dritte Liga oder Regionalliga? Hat der SV Meppen heute auch noch gesagt, ja, wir rechnen mit einer Entscheidung des DFB am Freitag, genau. Und deswegen haben wir uns heute auch gedacht, wir wollen jetzt nicht nur über die nächste Saison sprechen, sondern halt primär auch über die ja jetzt abgelaufene Saison. Und nicht nur halt über den SV Meppen, sondern natürlich prominentes und großes Thema. Aber wir wollten so die ganze Saison so ein bisschen draufschauen, zurückblicken sozusagen. Und da dachten wir, mit Markus haben wir einen Experten dabei, der auch viele andere Spiele gesehen
hat.
Endlich mal einen Experten, genau. Und dann besprechen wir das heute mal.
Das will ich nochmal vorweg schicken. Das ist ja hier nicht inszeniert. Es gibt zwei Podcasts, die ich gerne, das habt ihr auch im Audiobeweis schon gehört, immer wieder höre und immer wieder reinhöre. Manchmal hast du einfach nicht so diese anderthalb Stunden, sondern nur eine Stunde oder dreiviertel Stunde beim Joggen. Dass ich euch beiden total gerne zuhöre und deswegen auch sofort gesagt habe, klar bin ich dabei. Die anderen sind die Pottbolzer vom MSV Duisburg, der Stefan und der Mike.
Auch den wir auch schon zusammen aufnehmen durften.
Ja, hat auch Spaß gemacht, großen Spaß, ja.
Ja, und ihr transportiert das total unterhaltsam, authentisch, dann natürlich auch auf eure Art aus der Region mit eurem Humor und ich höre sehr gerne zu.
Das freut uns.
Das war der reinste Ritterschlag. Ich glaube, wir hören direkt auf.
Das haben die Podbolzer im Podcast auch gesagt.
Oh. Markus.
Ja, aber das freut uns auf jeden Fall sehr, ja.
Das stimmt, aber dann dürfte auch Leute wie mich nicht zu hoch hängen. Da muss auch ein ganz fettes Stück Normalität rein. Wir sind ja alle nur Fußballfreaks und wir sind ja in der Seele alle Brüder und Schwestern. Das ist ja das gleiche Temperament, was uns da verbindet. Und dann drüber zu quatschen und das macht halt Spaß.
Ja, wir sind ja schließlich auch, um es mal mit unserem ehemaligen Trainer zu sagen, nur Meppen. Damit hat er sich ja bei uns auch schön ins Ausgeschossen mit der Aussage. Aber gut, der soll heute vielleicht nicht so viel Thema sein.
Ja, müssen wir aber auch ansprechen, logischerweise. Aber zuallererst möchte ich sagen, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Hörer, der Markus nicht kennt. Und da habe ich dann mal das Internet bemüht, um mal rauszufinden, wer Markus sozusagen ist. Also Fußballkommentator, wer hätte es gedacht? Auch schon sehr lange, seit 1992 quasi, wo du bei der RTL-Plus-Sendung Anpfiff.
Du kennst es nicht mehr, ich
wohl. Nein, ich kannte es ehrlich gesagt nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt 2.
Ja. Ich war schon 10. Und hast nicht zugeguckt?
Nee, also vielleicht schon. Weiß ja, nicht. Eben. Aber da hattest du dein, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dieses freiwilligen Jahr nach deinem Studium oder in deinem Studium gemacht.
Es gibt's immer noch. Ein Volontariat habe ich da gemacht.
Volontariat, genau.
Nee, das ist ja eigentlich wie eine redaktionelle Ausbildung.
Okay, ja, cool. Hast dann auch, bist dann von RTL sozusagen auch zu Sat.1 gewechselt, hast, bitte?
Zur Konkurrenz,
genau. Seit 2003 bei RAN die erste und zweite Bundesliga kommentiert und bei Premiere auch die Bundesliga und Champions League kommentiert.
Ja, Champions League nicht so viel. Aber bei Premiere, das war so überlappend, da habe ich für beide gemacht, nicht so viel Champions League. Nee.
Und neben Fußball auch Eishockey und American Football.
Korrekt. Aber nicht nur schlecht. Zusammenfassungen. Weil
Zusammenfassung?
Okay. Ja, da trennt sich dann wieder die Qualität eines Live-Reporters von einem Zusammenfasser. Der Zusammenfasser, der kann sich das auch so ein bisschen zurechtlegen. American Football und Eishockey live zu machen, da bin ich vorsichtig gewesen. Zusammenfassung prima, weißt du, da kannst du immer noch mal nachgucken oder dich verrückt versichern. Ja. Und da geht es dann um die Emotionen vielleicht, die du transportierst, aber bei live brauchst du die Kompetenz und ja, da habe ich dann lieber die Finger von gelassen.
Ja, also wenn ich American Football mal geguckt habe, wir hatten ja auch in Meppen ein Football-Team tatsächlich, die Meppner Titans, die es jetzt in der Form nicht mehr gibt.
Ja, Amstrad United heißen die, haben sich mit dem Hase-Teil Raiders
irgendwie zusammengetan. Ja, da haben wir auch mal ein oder zwei Spiele geguckt, aber ehrlich gesagt, ich habe das geguckt, ohne zu wissen, was da jetzt genau passiert, warum jetzt die von da jetzt starten dürfen und so weiter, Offense, Defense. Und da gibt es ja auch ganz viele Taktiken.
Also du hast da quasi so die Probleme mit wie ich beim Fußball.
So ungefähr, genau, ja. Ja. Das hatte ich auch im Podbolzer-Podcast. Du hattest mich sehr beeindruckt, ehrlich gesagt, dass du 2014 WM-Berichterstatter warst für Sport1 und auch im Sonderflieger der Mannschaft nach dem WM-Sieg warst und damit fliegen durftest. Das war sehr beeindruckend.
Das will ich nicht leugnen, dass es da schlechtere Erlebnisse gibt. zumal man sagen muss, wir haben, bin ja jetzt seit vielen Jahren bei Sport1. Das ist ein relativ kleiner Sender und wenn du große Turniere nimmst, die werden von ARD und ZDF top abgebildet. Und dann ist es einfach albern, wenn du da noch mit so und so vielen Leuten hinkommst. Und es kostet ja auch alles Geld, ne? Und zumal du dann wirklich verbraucht irgendwo in der Mixzone ankommst, wenn die schon bei allen führenden Sendern Interviews gemacht haben. Und dann haben die auch so richtig Bock für Sport1 den ganzen Kladderadatsch nochmal zu machen. Aber in dem Jahr hat der Sender gesagt, das ist so ein besonderes Turnier. Da geht's eigentlich auch drum. Da waren die Leute ja auch so drauf, dass sie nur irgendwas wissen wollten. Egal was. Da konnten sich an den Strand stellen mit dem Aufsager und sagen, heute scheint die Sonne. Ne? Das hat auch die Quote belegt. Das wollten die Leute sehen. Und für uns als Redakteure, für den Kollegen Jochen Stutzki und mich, war es natürlich 5,5 Wochen ein tolles Erlebnis. Und ja, das war schon klasse. Alle Spiele gesehen. Dann war immer das Prozedere, ein Flieger die Mannschaft, der zweite Flieger waren die VIPs und der dritte Spieler, da haben sie immer gehofft, dass das Ding mal abstürzt mit den Journalisten drin. ja, das war ein super Erlebnis. Und dann zurück nach Berlin, diese Euphorie da auch mitzunehmen, das war schon
toll. Ja. Ja, das glaube ich. Habt ihr euch ein gutes Jahr ausgesucht von Sport 1?
Das stimmt.
War ja auch der Höhepunkt sozusagen der Nationalmannschaft. Also nicht nur wegen dem WM-Sieg, sondern auch so von der Mannschaft, der da passte. Ist ja, das war ja so die goldene Generation, wie man so, immer so schön sagt. Und das war ja dann sozusagen das letzte Jahr. Und das hat es ja auch belegt, so die Geschichte quasi, das letzte Jahr, wo Deutschland auch so richtig gut gespielt hat.
Ja, dazu nur ein Halbsatz. Ich habe ein paar Monate nach der WM mit Uli Vogt, dem Mediendirektor, so telefoniert, den ich auch privat und gut kenne. Da haben sie, glaube ich, gegen Polen gespielt und direkt mal wieder ein schlechtes Spiel gemacht nach der WM. So, dann haben wir darüber gesprochen, wenn du das hautnah mitbekommen hast, das kannst du ja im Sport manchmal nicht erklären. Du konntest, und wie viele Weltmeister haben es danach verkackt? Du kriegst den Kopf nicht wieder so hin, wie du es für dieses Turnier einmal hingebogen hast. Die haben für diesen Titel alles gegeben und die konnten nicht in die nächsten Qualis und Turniere wieder gehen mit diesem Adrenalin. Man kann es ja nur irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, aber die Jungs sagen dir auch, du kriegst es nicht hin. Und das ist Kopfsache.
Ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, du hast den WM-Titel erreicht, das ist das Größte der Welt logischerweise. Wie willst du da noch toppen, wie willst du dich da noch motivieren? Das könnte schwierig sein, da brauchst du halt eigentlich wieder eine komplett neue Mannschaft, junge Spieler, die dann das nochmal erreichen wollen und können. Aber ist wahrscheinlich schwierig. Das Einzige, was du noch machen könntest, wäre wahrscheinlich im Kopf zu sagen, nach der Weltmeisterschaft unbedingt die Europameisterschaft. Spanien hat es ja geschafft. Aber ja, der Klick im Kopf ist wahrscheinlich wirklich sehr schwierig, das stimmt, ja.
Ja, oder Weltmeister und jetzt zum Karriereende nochmal ein Jahr in Meppen.
Stimmt, ja.
Ja, wobei das haben ja andere anders entschieden, Weltmeister geworden von der Bank aus und dann zum KfC Uerdingen gegangen.
Ja, ne? Genau. Wir haben nur eine Vize-Weltmeister gekriegt. Ja, aber genau, 2014, dann kommt noch 2015 Euroleague-Kommentator. Alle Spiele kommentiert, das fand ich auch nicht schlecht. 45 Spiele bei Sport 1, inklusive der Endspiele 2016 in Basel, 2017 in Solna und 2018 in Lyon. Hast du quasi alles an dich gerissen, was du kriegen konntest.
Nee, so klappt das, glaube ich. Es wurde in netter Weise so zugeteilt.
Ja, klar, man Spaß.
Und das war für Sport 1 ein cooles Recht. Also 3 Jahre dieses Live-Spiel zu haben, sehr cool.
Glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und aktuell Drittliga-Kommentator bei Magenta Sport, die Kolumne, die du angesprochen hast für Sport 1, Audiobeweis-Podcast natürlich und auch öfter mal im Doppelpass und im Fan-Talk zu sehen. Ja, und jetzt aktuell Kommentator bei der EM.
Genau, für Magenta TV am Sonntag im Kurs mit Österreich gegen Nordmazedonien.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Es ist 10 Tage her, als ich mein Magenta TV-Abo gekündigt habe.
Genau, da hast du erfahren, dass ich dabei bin.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, das Problem ist, ich habe erfahren, dass wir diese Saison nicht mehr zu sehen sind. Das
hat mir bei der EM schwierig, ja.
Nee, ich meine, insgesamt ja auch.
Ja, ich weiß. Nee, ich hatte meinen Magenta Sport tatsächlich auch gekündigt, allerdings mit meinem Telekom-Anschluss zusammen. Also ganz gute Werbung gerade, aber Magenta Sport hole ich mir definitiv wieder, unabhängig auch vom SV Meppen, weil ehrlich gesagt, selbst ohne SV Meppen in der dritten Liga hätte ich die dritte Liga weitergeguckt, weil für mich, ich gucke relativ wenig Bundesliga, auch relativ wenig Champions League. EM, ja, muss ich jetzt mal gucken. Ich bin, wie gesagt, eigentlich auch kein großer Nationalmannschaftsfan. Das habe ich ja im Podcast als ein oder andere Mal auch schon gesagt. Aber muss ich mal abwarten, ob ich mir das vielleicht doch mal gebe. Aber dritte Liga, das ist halt einfach noch, das hört man zwar auch immer wieder, aber noch so echter Fußball, ehrlicher Fußball, genau, ohne Videobeweis oder ohne VAR, besser gesagt. Auch ohne, ja, wie soll man sagen, so gut, Investorenclubs gibt es natürlich auch, aber so AGs und sowas alles ist noch eingetragene Vereine.
Da ist das Mannschaftsjahresbudget noch so hoch wie bei anderen Vereinen ein Spieler.
So ähnlich, genau, ja. Und halt auch noch, du hast aber auch noch Traditionen und große Vereine und so, das ist einfach schön und ist eine spannende Liga, jeder kann jeden schlagen, hört man ja immer. Die Saison war es, jeder kann Meppen schlagen. Aber ja, nee, also deswegen, dritte Liga will ich immer noch holen. Ich musste nur gucken, dass ich mich im Internet verbessere und da konnte die Telekom leider kein gutes Angebot machen.
Wobei ich nur einmal erwähnt haben will, das ist ein bisschen kompliziert. Magenta TV, die jetzt die EM übertragen, ne? Das ist ja die Fernsehplattform. Das ist ja im Grunde genommen wie ein TV-Anbieter. Da siehst du ARD, ZDF, RTL, Sport 1, alles quer durch den Garten. Magenta Sport ist ja wie ein kleiner Sender, der dann auch auf der Plattform ist und der dann eben die dritte Liga unter anderem abbildet, ne?
Ja. Okay. Ja, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die EM Magenta TV ist. Hätte jetzt auch gesagt, es wäre Magenta Sport, aber wahrscheinlich genau. Hat man sein größtes Format, ja. Okay.
Ja, das ist eben auch so ein bisschen verwirrend.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir einfach mal mit der Saison so ein bisschen so anfangen. Es ging ja ehrlich gesagt ganz gut los am Anfang für uns, also mit einer Niederlage natürlich, wie immer. Also wir verlieren ja, normalerweise ist ja unser Ding immer, wir gewinnen das erste Spiel immer erst am vierten Spieltag. Der vierte Spieltag ist immer so ein Ding, da rutschen wir mal auch schon ganz klar unter den Strich, weil wir eigentlich alles verlieren oder mal unentschieden spielen. Aber jetzt haben wir schon ja das erste Spiel gegen 1860 verloren. Erste Spiel auch noch vor Zuschauern, 500 Fans im Stadion bei uns.
Stadion, da durfte man Stadion. Rein.
Ne? Ja gut, sagen wir vielleicht 100 Fans und der Rest Sponsoren. Aber naja, so ist das halt. Aber ja, immerhin Leute im Stadion. Für die Spiele auch ganz schön, aber in diesem Fall nicht so 3-1
Niederlage. War das eins dieser beiden Spiele, womit wir unsere Dauerkarte nutzen konnten?
Nee, das war da nicht.
Ach, das durften wir nicht, ja, richtig.
Aber die waren auch nicht so erfolgreich, ja, natürlich. Nee, aber der zweite Spieltag in Uerdingen, dann der erste Sieg. Und da zeichneten sich noch nicht so ganz die Probleme ab, die der SV Meppen so hatte, muss man sagen. Also da hatte man noch so eine Art Spielidee noch gesehen, hätte ich jetzt gesagt. Also am ersten Spieltag hat man auch noch gesehen, es funktioniert noch nicht so alles, was unser neuer Trainer dann so sich vorstellt. Auch viele so Gegentore durch einfache Stellungsfehler quasi. Und mit 1860 dann auch noch ein Gegner, der das eiskalt ausnutzt. Auch ein wunderschönes Tor von Sascha Mölders. Ja, wo man auch dachte, ja, dass der jetzt Torschützenkönig wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu sehen, aber doch ein schönes Tor gemacht, leider. Ja, genau. Und in Uerdingen dann, ich muss mal gerade gucken, genau, 2-0, das ist klar. Da muss ich sagen, da muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich glaube ich aber auch schon mal, da war ich illegalerweise im Stadion. Oh. Ja, also da waren ja nur Heimfans zugelassen. Und ich kenne halt zwei gute Jungs, die auch einen Podcast machen übrigens über den KFC Uerdingen. Und die haben mich da so reingeschmuggelt als neutralen Fan sozusagen.
Funkhaus 05, die ein
Abgesang. Ich das jetzt hier nochmal zu verkünden.
Ach, das habe ich schon so oft gesagt.
Oh, wir sind ja ganz ehrlich. Ja, Funkhaus 05, die Jungs, die ja unseren Abgesang schon betrauert haben. Ja. Jetzt kommen wir in eine andere Lage vielleicht rein.
Ja.
Es ist so, du hast es, glaube ich, auch schon so schön ausgedrückt, das, was am traurigsten stimmt bei dem Abgang, ist tatsächlich die Kollegen vom Funkhaus in der Liga zu verlieren.
Ja. Ja, Markus, dein erstes Spiel in dieser Saison war Wien Wiesbaden gegen SC Verl, 0-0. Wüsstest du aus dem Stegreif, ehrlich gesagt, wie viele... Weißt du, würdest du jetzt sagen, wie viele, wer der Verein ist, den du am meisten begleitet hast diese Saison?
Weißt du es?
Ich habe mir so viel aufgeschrieben.
Der Junge recherchiert immer so viel, kannst du dir nicht vorstellen.
Also der meiste Verein, also, du hast sozusagen drei meiste Vereine, der erste FC Kaiserslautern 8-mal, MSV Duisburg 8-mal, genau, und
Uerdingen muss es alleine sein, weil ich die an den letzten 3-4 Spieltagen, da war schon noch
häufig. Ja, da war die letzten 3 Spieltage in Folge, genau, ja. Uerdingen, Duisburg und der erste FC Kaiserslautern.
Die letzten 4 Spieltage bei Uerdingen gewesen. 3. Vor 5 Spieltagen 3. haben wir ihn so gelobt. 3. Kann das sein?
3. Letzten 3.
Seitdem hat Magenta nicht mehr zugelassen, dass du nach Meppen kommst.
Du hast auch eine sehr gute Meppen-Bilanz. Da können wir gleich
auch. Also ich meine, ihr habt mich mehrfach gelobt. Super nett von euch. Das will ich übrigens einfach auch mal sagen. Das ist ja auch ein Teil in dieser dritten Liga. So als Medienmenschen, so in der ersten, zweiten Liga läuft das manchmal alles ein bisschen anders, ne? Und ich nutze hier diese Gelegenheit auch einfach, um mal Danke zu sagen für so einen netten Umgang, der insgesamt dann auch von Fans und über Instagram, da bin ich ja so sehr bescheiden unterwegs, aber du kriegst dann immer wieder total nette Nachrichten und das macht natürlich einfach Spaß, wenn du in einem Umfeld unterwegs bist, wo du auf freundliche Menschen triffst. Und du hast diesen Kommentar bei sport1.de angesprochen, den schreibe ich ja nicht, dafür bin ich auch zu lange dabei. Ich schreibe nichts, was ich nicht wirklich denke und transportieren möchte, und da achte ich seit langer Zeit drauf, je länger du dabei bist, ich will eine Meinung platzieren, hinter der ich stehe, egal ob die jetzt mal positiver oder auch mal kritischer ist. Thema Thorsten Frings können wir da ja ansprechen, da habe ich ja auch am Anfang mir ein bisschen Ärger eingehandelt. Ja, aber es ist dann halt eine Meinung und die habe ich dann auch mit Frings offen in Köln besprochen, bin auf ihn zugegangen und der Austausch war in Ordnung. Ich glaube, so muss es auch immer dann sein im Leben, dass du dann auch den Charakter hast zu sagen, hallo, hier, ich habe ja geschossen, jetzt lass mal drüber reden, wenn er es dann nicht will, ist okay. Aber ich will einfach nochmal betonen, dass dieser ganze Austausch mit euch, mit dem Umfeld einfach total nett ist und zu jeder Zeit war, auch zu Zeiten vom Heiner Harnack, der ja leider gestorben ist, ja. Der Mike, Mario Neumann, mega sympathisch. Und selbst in Corona-Zeiten brachte man uns dann eine Kaffeekanne hoch. Also das ist schon einfach, wo du merkst, ey, die wissen, die sind da, die sind einfach nett. Punkt. Und das macht Spaß.
Das kann ich zu 100% unterschreiben und auch dir nur zurückgeben und auch an die Fans nochmal zurückgeben, weil also letzten Endes, wir machen es hier ja nicht, weil wir damit irgendwelche Millionen verdienen oder so, sondern einfach, weil es auch unser Hobby ist, unser Herzensding ist und wir den Verein gerne unterstützen und weil wir daraufhin ja natürlich auch positives Feedback kriegen.
Ja.
Und das ist im Prinzip das, wovon wir einzig und allein zehren. Und wenn wir dieses positive Feedback nicht hätten, dann würde uns das Ganze ja auch weniger Spaß machen. Und genau. Das ist nämlich dann genau so, dass in der dritten Liga einfach noch mehr Herzlichkeit auch drinsteckt.
Ja. Aber witzig, dass du das so gerade...
Ihr macht das ja auch manchmal dann auch so mit einer Natürlichkeit, auch mal mit ein, zwei frechen Sätzen. Und das soll ja auch so sein, sonst ist es ja nicht mehr echt. Und dann kann man auch mal über einen Höhner meckern, das hat er falsch gesehen. Ja, das ist auch, finde ich, ein Stück Natürlichkeit und so sollte es ja sein.
Ja, finde ich auch. Aber schön, dass du übrigens gerade auch Meppen so angesprochen hast, weil die Frage hat mir auch ein User geschickt, wie sich denn Meppen so unterscheidet, so als Fußballstandort im Gegensatz jetzt zu Bundesliga oder zum Beispiel wie Kaiserslautern, was ja so ein Riesenclub ist, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch dann mit einem anderen ja Auftreten sozusagen als wir so ein bisschen als Verein. Mit
einer großen Kommentatorenkabine für jeden Einzelnen und nicht so eine Holzbank, wie wir sie haben.
Aber Kaffee immer.
Kaffee.
Ja, Teile dessen hast du ja gerade schon selber genannt, ne? Dieses Volumen eines FCK ist was ganz anderes, als wenn du da in Meppen ankommst. Ich finde, das muss ja dann auch immer richtig ankommen, wenn etwas so ein bisschen provinziell ist, so schon von der Gegend weit weg, ihr seid nicht direkt neben Duisburg oder weiß der Teufel, man muss schon eine Weile fahren und wenn ich Egoist wäre, dann hätte ich mir gesagt, mir ist Uerdingen, obwohl wer weiß, wo die spielen, theoretisch persönlich von der Logistik her, ne, liegt mir das näher, also liegt das näher räumlich als Meppen, ja. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich dann lieber ein bisschen länger fahre und dann komme ich in einer speziellen Gegend an, die diese Ausstrahlung, ja, ich finde, ein guter Begriff ist beschaulich, weil das ist nicht negativ, das soll heißen, so ein bisschen stiller, provinziell, soll nicht negativ heißen, aber es ist etwas mehr draußen, ne? So, und dann sieht man, dass die in diesem kleinen Standort, ja, so viel mobil machen für ihren Fußballverein, diesen Verein mit so viel Temperament und positiver Aura leben, dass das einfach Spaß macht. Und da bin ich ja, um das ja auch klar zu benennen, ihr habt unseren Podcast auch den Audiobeweis genannt, ich bin ja kein Einzelfall. Ne? Das nee. Geht ja dem Beggy zum Beispiel, der sagt, oh, das ist geil. Ne? Dann den Friesenspieß, der hat ja schon Spaß an der Autobahn. Ne? Ich bin halt der, der manchmal sagt, komm, diese 2,5 Stunden Autofahren, ich fahre lieber mit dem Zug, weil das ist super Vorbereitungszeit, entstresst mich. Und dann komme ich dann vom Bahnhof am Gymnasium vorbei zur Hensch-Arena spaziert. Es ist halt anders. Ne? Und dieses andere ist sehr sympathisch und speziell und das macht Spaß.
Ja, das freut uns zu hören und das kann ich aber auch, so wie du das sagst, auch total nachvollziehen, auch aus Kommentatorensicht. Veggie hat ja, glaube ich, das war letztes Jahr, war ja hier auch als Moderator wegen oder zu unserem Spiel gegen den MSV Duisburg sozusagen, das letzte Heimspiel noch vor Corona sozusagen. Da hatte Magenta Sport ja auch so eine kleine Reportage über Meppen und Duisburg gemacht, so ein paar Fanstimmen eingefangen, dann Veggie, der dann gesagt hat, dieses Stadion sieht ein bisschen aus wie in einem englischen Gartenhaus, so Trainerbank und dann kommt schon sozusagen der Durchgang oder zum Spielertunnel quasi. Das war auch richtig schön anzuhören sozusagen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass man so schön über uns, unser Stadion, ich liebe es ja auch, ehrlich gesagt, so klein und kompakt, keine...
Ich erinnere mich nicht mehr.
Wie das Stadion aussieht, ja. Aber nächstes Jahr hoffentlich. Nächste Saison.
Ja, danke. Nächstes Jahr. Ja, aber was ihr ansprecht, das ist natürlich das Stadion, das ist auch speziell, ne? Ja. Aber dann ist es wieder erstmal, wenn du da reinkommst, ist es erst so ein bisschen, auch haben wir mit Lego gebaut, irgendwie so ein bisschen wieder so, och, lustig, ne? Aber du gewinnst es lieb, weil ich habe das Stadion dann, wie ihr natürlich dann auch viele Spiele mit 7.000, 8.000 gesehen. Du hast automatisch das Gefühl, das sind 7.000, 8.000, es wirkt aber wie voll, die verteilen sich irgendwie gleichmäßig. Und dann wollen wir nicht vergessen, dass es jetzt über die Jahre in der dritten Liga da auch Spiele gab, wo dich neben dem ganzen Außenrum, was wir gerade besprochen haben, der Fußball einfach auch total mitgenommen hat. Ne? Wir wachsen ja immer über Kleinsorge, aber da geht's ja mehr so darum, dass das Spieler waren in den letzten Jahren auch, die auch für Erfolge stehen und die auch auf einem sehr authentischen, ausstrahlungsvollen Fußball stehen. Granatowski, wenn der die Brust rausnahm, das ist ja eine Nähmaschine, irgendwie eine Rakete, ne? Den behältst du in Erinnerung. Und das waren eben auch einfach fußballerisch viele sehr emotionale und coole Erlebnisse.
Ja, deswegen auch umso schade sozusagen, dass diese Saison so, nicht nur spielerisch schwach war über sehr, sehr weite Strecken, sondern halt auch nicht so irgendwie so dieses Meppen-Spiel sozusagen erkennbar war. Also dieses Umschaltspiel, schnell über die Außen, Flanke in die Mitte und so, das gab es die Saison ja sehr, sehr wenig, aber auch an sich so gab's eigentlich nichts so. Man dachte irgendwie, okay, das ist das Spielsystem, mit dem wir die Saison oder mit dem wir die Spiele gewinnen wollen. Die vielen Siege sind halt leider echt durch Zufall entstanden und das ist halt, da ist Thorsten Frings auch ein bisschen drüber gestolpert. Wolltest du was sagen?
Nee, ja. Ich bin über deine Aussage viele Siege gestolpert. Also,
ja, so also viele von, ja, so stimmt das gar nicht. Also, wenn man mal guckt, unten drin haben wir eigentlich doch deutlich mehr oder viele Siege geholt oder also mehr als so die Konkurrenz sozusagen.
Also es waren 12 Siege. Katastrophe, wenn du in den ersten 9 Spielen 7-mal verlierst, ist natürlich bitter. Ne? Ja. Und das macht ihr ja auch manchmal so, ihr sprecht über Leute, dann sprecht ihr auch mal kritisch, aber dann musst ihr auch trotz Podcast, wo man schon mal ein bisschen frecher sein darf, aufpassen. Ich finde, muss auch immer wieder so die Bremse gezogen werden. Man darf auch keinen beleidigen. Und bei Thorsten Frings hatte ich von vornherein, ich kenne ihn einfach von der Nationalmannschaft aus der eben genannten Situation, aus der Mixzone. Und das habe ich ihm selber auch im Gespräch dann in Köln gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, da kamst du immer und immer so muffig und keine Lust und so. Ja. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, wenn man so einen öffentlich beschreibt. Aber da kommt so wenig dann zurück. Ne? Und letztlich sind das ja Begegnungen, die ich auch benutzen darf für meine Einschätzung, weil ich darf ja sagen, wie wirkt der auf mich? Das ist ja ein Bild, was ich mir mache. So, und das da habe ich mir die Jahre gedacht, wie soll der denn eine Mannschaft leiten? Und dieses fehlende Temperament hat man dann eben auch leider allzu oft in der Saison gesehen, auch wenn das nicht der einzige Grund ist.
Nee, es gab viele Gründe, also nicht nur Thorsten Frings und sein Coaching, auch die Corona-Fälle waren natürlich eins, viele Verletzungen, unglückliche Niederlagen kamen dazu, aber ja, Frings, also mein erster Gedanke, als er vorgestellt wurde oder als das Gerücht erst aufkam, Thorsten Frings wird Trainer im Meppen, habe ich gedacht, was? Nee, kann gar nicht sein. Ja. Und dann hat man immer mehr sich damit befasst, hat dann geguckt auf Darmstadt, hat dann gesehen, in Darmstadt war auch nicht alles schlecht, er hat ja auch da auch viele gute Spiele gehabt sozusagen, aber hat er auch eine schwierige Mannschaft übernommen, wo es dann halt runterging und ich habe mir dann immer eingeredet sozusagen, in Meppen wird das alles besser sozusagen. Konnte das nicht halt irgendwo ran festmachen so richtig, weil man ihn ja als Trainertyp ja auch noch gar nicht so kannte. Er hatte jetzt ja eine Trainerstation oder eine Cheftrainerstation, sonst halt natürlich viele Co-Trainerstationen bei Bremen und so weiter. Aber ja, da konnte man noch nicht sagen, okay, das ist dieser Art Trainertyp sozusagen.
Also du kannst das einfach zusammenfassen. Wir haben das gehört, das Gerücht und die Ankündigung haben erst gesagt, um Gottes Willen, was soll das werden? und haben uns dann zusammengerauft. Wir haben ja einen speziellen Podcast auch zum Thema Thorsten Frings gemacht, dann direkt am Anfang oder kurz vor der Saison. Und dann gesagt, ja, wir gucken jetzt trotzdem lieber von der anderen Seite drauf.
Ja, und genau,
was du gesagt hast, wir wollen nicht negativ sein oder so. Wir versuchen immer oder haben auch in der Saison halt lange Zeit versucht, den Optimismus weit oben zu halten, zu sehen, was können wir vielleicht ändern, was können wir besser machen und dann doch noch eventuell die Punkte zu holen, den Klassenerhalt zu sichern.
Ja.
Klar, Richtung Ende der Saison, die letzten 4-5 Spiele, da geht die dann irgendwann auch die Motivation flöten. Also da haben wir auch nicht umsonst die Kritik aus der Hörerschaft bekommen. Es ist halt nicht mehr so viel Spaß bei der Sache dabei als vorher. Natürlich nicht, weil wenn du diesen Abgesang vor dir hast, dann ist es auch nur noch ein Abarbeiten der Spieltage dann irgendwann auch für uns gewesen, weil es halt hartes Brot ist, wenn du eine Niederlage nach der anderen diskutieren musst.
Ja, und da halt auch, ist ja nicht so, dass du jetzt mal gegen Dynamo Dresden hast du mal 4-0 verloren. Das war halt ein Vorführen vom damaligen Tabellenführer. Das kann man noch verstehen, dass man sagt, okay, dass du da verlierst, okay, gebe ich dem auch. Aber dann, wenn du gegen Uerdingen halt auch 4-0 verlierst oder halt wegen Wiesbaden, wo du dann so viele Chancen erst liegen lässt und dich dann komplett abschlachten lässt quasi, ja, da ist das schwierig. Und bei Thorsten Frings, das wollte ich noch eben sagen, hat man ja auch immer so geguckt, okay, nach der ersten PK war ich ehrlich gesagt ein bisschen euphorischer. Ich gedacht, okay, alles klar, der lässt sich auf Meppen ein und so weiter. Das finde ich gut und der hat sich mit Meppen befasst. Und ja, dann kamen halt so die ersten Spiele und auch so die Interviews, die auch immer ein bisschen schwierig waren, fand ich.
Ich weiß nicht, du hast ihn
distanziert. Ja, du hast ihn ja öfter mal interviewt.
In der Mannschaft.
Ja, du hast ihn ja auch öfter mal interviewt und ich weiß nicht, immer kommt das so ein bisschen ja schwierig rüber, wie er Sachen so verkauft. Dann immer so die gleichen Phrasen auch so ein bisschen und man merkt irgendwie, er bespricht eine Niederlage und ja, nicht so irgendwie die Lehren daraus gezogen, woran hat es jetzt gelegen sozusagen. Und das hat uns dann immer ein bisschen runtergezogen, würde ich fast sagen.
Ja, das verstehe ich. Das ist eben, nochmal, muss man so ein bisschen gucken, welchen Begriff man benutzt. Also für mich ist da ein Begriff letztlich, wenn ich an ihn denke, ist der Begriff Ausstrahlung. Die definiert sich sehr, sehr unterschiedlich auch in einem Interview. Ne? Wie bringst du eine Sache rüber? Da kannst du dir auch ungefähr manchmal denken, wie bringt er das von einer Mannschaft rüber? Nimm mal ein ganz extremes Beispiel. Das Extreme, was wir alle kennen, ist Jürgen Klopp. Da ist der erfindet sich in jedem Interview auch neu. Du kriegst einfach mit, dass der kreativ ist, dass der intelligent ist, dass der eine Ausstrahlung hat, egal ob er sauer ist oder der hat einen Humor. Da ist irre viel passiert. Und ich glaube, dass sowas eine Riesenrolle spielt. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen Erfahrung, die ich gesammelt habe in all den Jahren, weil mir vor knapp 30 Jahren kam ich da wieder an mit dem Kamerateam hier in Köln am Geisbockheim. Da hat mir der Physiotherapeut hat gesagt, komm mal her, Höhner, hör mal, wenn es um einen guten Trainer geht, ne, da fahren wir zwei jetzt zur Sporthochschule, einen Fußballlehrer, da finde ich dir 3, 4, die das gut machen. Ne? Das A und O ist, wie es in der Kabine ist. Manchmal geht die Tür auf, da kommt ein neuer, da kann ich dir nach 3 Stunden sagen, das gibt was oder das gibt nichts. Und ich glaube, da ist irre viel Wahres dran, dass viel wichtiger als die Fußballtaktik die Persönlichkeit ist, die diese 25 Leute gerecht, mit Ausstrahlung, mit Energie leiten muss und das möglichst erfolgreich. Und da hat Thorsten Frings, da muss er, glaube ich, sehr an sich arbeiten, wenn das dann überhaupt geht. Oder man muss sich auch mal beraten lassen, dass man ein bisschen anders auch nach außen auftritt. Ich glaube, dass er da auch Dinge aufgenommen hat, wie ich auch im persönlichen Gespräch so. Da hat er echt nett zu mir gesagt, ja, ich weiß ja, dass ich manchmal was muffig bin, aber ich bin halt so. So, und da denke ich schon, wie unfair, wenn der Mensch sagt, ich bin halt so, ich habe auch irgendwas, wie ich halt bin. Und da sagen andere Leute, Höhner, weißt du, so, jeder hat ja irgendwas. Und das hat er ganz nett gesagt und da hatte ich dann in dem Moment auch fast ein schlechtes Gewissen, aber ich habe es halt so empfunden und er gibt es auch zu, also habe ich auch keinen Mist.
Gut, da muss man aber auch sagen, natürlich, wenn er dann sagt, ja, was soll ich machen, ich bin halt so, dann muss man auch sagen, im Zweifelsfall Arbeitsplatz verfehlt, denn dein Arbeitsziel ist es ja im Prinzip, Motivation zu schaffen für eine ganze Mannschaft und wenn er es nicht verkaufen kann, weil er so halt nicht ist, also wenn wir in unserem Job so arbeiten würden, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr da arbeiten, wo ich arbeite, sage ich mal so.
Ja,
ich will wenn ich einfach so sagen würde, ich mache heute nichts, weil, also ich bin halt so.
Gebe ich dir total
recht. Da hat keiner mit.
Da gebe ich dir total recht. Da musst du entweder an dir arbeiten oder akzeptieren, dann ist das nicht so mein Segment. Dann mache ich mal was anderes. Dann
Das haben wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, auch im Nachhinein nach seinem Abgang, dass vielleicht, wenn er noch mal eine Chance haben möchte als Haupttrainer, sage ich jetzt mal, ihm es vielleicht ganz gut tun würde, wenn er als Co-Trainer noch mal ein bisschen irgendwo sich ein paar Sporen verdient.
Ja.
Ja. Umso begeisterter waren wir, ich mach mal eben kurz den Sprung, umso begeisterter waren wir, als dann Rico Schmidt auftauchte, wo wir natürlich auch am Anfang gedacht haben, der kommt halt auch mit.
Ich muss ehrlich sagen, als Rico Schmidt vorgestellt wurde, habe ich erst gedacht, ist er nicht mit Jena abgestiegen?
Ja, wenn das alles gewesen wäre, was er als Hypothek mitgebracht hat, dann wäre das ja doch okay gewesen. Aber der Mann hat sich sofort in mein Herz interviewt. Denn der hat sich da vor die Kamera gestellt, hat sofort von einer Mannschaft gesprochen, hat gesagt, ich habe das und das nicht hingekriegt. Also der hat auf mich sofort einen ganz anderen Eindruck gemacht. Klar hat er sich dann wesentlich besser verkauft, was dann hinter den Kulissen gewesen ist, ist vielleicht wieder eine andere Frage. Aber für mich als Fan, der nur diese Optik bekommt, war ich halt 1000% zufriedener als das, was ich vorher gesehen habe.
Ja, ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke, wenn ich jetzt an Thorsten Frings denke oder an Rico Schmidt, bei Thorsten Frings denke ich immer, er steht an der Seitenlinie, hat die Hände in der Tasche oder sitzt halt in seiner auf der Coachingbank dann. Und bei Rico Schmidt denke ich immer so, das ist der eine Trainer mit Fußballschuhen an, der hoch und runter läuft. Genau, mit dem Pad, der dann hoch und runter läuft und den Jungs Anweisungen gibt. Und das habe ich bei Thorsten Frings immer so ein bisschen vermisst. Ist natürlich auch unfair, so ein bisschen das zu sagen, weil man ja nicht im Stadion war und das so selten sehen konnte. Wie gesagt, zwei Spiele haben wir gesehen, SC Verl und Viktoria Köln, glaube ich. Ja, das waren nicht so schöne Spiele. Ja, aber da hat man dann nicht so den Einblick. Aber bei Rico Schmidt zum Beispiel auch eher witzigerweise durch die Spiele im Landespokal, wo es ja nur diese eine Kamera gibt, die dann aber das ganze Feld so ein bisschen überstrahlt quasi, dann sieht man halt auch mehr so den Trainer und da dieses Coaching und so, ja, da hat er sich nicht nur in dein Herz gespielt, sondern auch eher so in meins.
Was sagst du denn zu Rico Schmidt, Markus?
Dann will ich nochmal euch erwähnen, dass ich das mir angewöhnt habe, regelmäßig reinzuhören und das auch weiter tun werde. Es gibt ja eine ganz einfache Geschichte. Niemand ist näher dran als die Fans. Weil ihr, da ist immer eine Ehrlichkeit, weil ein Fan erzählt ja nichts, was er nicht empfindet. Der hat ja nichts zu verkaufen, sondern der sagt ganz nackt, wie er es findet. Und Rico Schmidt war dann zum Beispiel gestern beim Joggen, habe ich total interessiert zugehört. Also ich bin einer, der nach einem Abstieg eigentlich immer sagt, pass mal auf, wenn du den negativen Sack schon mal auf deiner Liste stehen hast, habe ich schon ein Problem. Das heißt, wenn ich nach vorne gucke, würde ich theoretisch immer erstmal sagen, schwierig mit dem.
Komm ab.
So, ja, das ist vielleicht sehr oberflächlich und auch teuer für einen Verein.
Haben wir auch gesagt, also ja.
Moment, ja, aber ihr habt mir gestern, aber ihr habt mir gestern, also in der letzten Folge, habe ich dann gehört, wie das Umfeld ihn zunehmend wahrnimmt, wie man merkt, wie man sich mit ihm identifizieren kann, wie man das Gefühl hat, dass er das hinbekommt, sehr gut mit dem Standort. So, und da bin ich eben durch eure Meinung, weil ihr seid einfach näher dran, bin ich dann so ein bisschen von meiner Meinung abgerückt, dass es vielleicht doch mit ihm weitergehen kann. Auch wenn ich mich so ein bisschen schwer tue, dass die Referenz in der Liga natürlich dann auch ein Spiel in, ich weiß nicht wie vielen, 8 oder ein Sieg gewonnen.
Also ein Ligasieg in 5 Spielen, meine ich.
Also stimmt, das war gar nicht so viel, es waren nicht 8.
Das ist ja auch das große Manko, was er hatte. Er hat ja gar nicht so viel Zeit gehabt. Das haben wir ihm ja noch zugute gehalten, indem wir gesagt haben, dann so schnell die Mannschaft komplett umzubrechen, ist natürlich auch ein hartes Stück Arbeit, zumal da halt einfach auch keine einzeln geformten Charaktere dabei waren, wo man sagt, die stelle ich jetzt an die Spitze und dann klappt das schon besser, wenn ich meine Spielidee verkaufe. Das hatten wir einfach auch.
Die Hypothek, die du meintest, Markus, meinte ich gerade mit bevor er vorgestellt wurde, nicht jetzt, das hatte ich gerade falsch verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass er, also jetzt bleibt er also.
Na, ja, ein Vertrag.
In der dritten Liga bleibt er auf jeden Fall, genau, würde ich so sagen. Ach so. Ja, okay. Aber ich also hätte
wenn wir jetzt noch mal irgendwann so sprechen, dass die dritte Liga läuft, dann könnt ihr euch sicher sein, wir gehen da jetzt erstmal fies von außen.
Ja, nee, wir können das so sagen, wie es einfach ist. Im Moment sind wir sind sportlich abgestiegen, das ist Fakt. Ja. Und wenn wir die Lizenz kriegen, rücken wir nach.
Aber so was soll ich sagen, ich habe mehr Hoffnung auf den Klassenhalt als die ganze Rückrunde.
Das ist hart, aber die Wahrheit kann es ja auch manchmal sein.
Obwohl es ja unfassbar knapp war, ne? Das musste mal, also ich war ja in Mannheim an diesem letzten Spieltag und
die hatten ja keinen Bock.
Doch, das will ich nicht sagen, keinen Bock, aber da habe ich mich ja dann auch mit Beggy auf der Rückfahrt im Zug ein bisschen gezankt, weil ich da drauf rumgeritten bin. Ich persönlich fand es nicht in Ordnung. Ich nehme nicht bei so einem Spiel, das für die Konkurrenz wichtig ist, zur Halbzeit meinen besten Scorer und Torschützen aus dem Spiel, wenn ich selber keine Torchancen entwickle. Dann bringe ich einen zusätzlichen und dann, selbst wenn ich ihn schonen will für den Landespokal, Entschuldigung, der ist eine Woche später und die, ja, denen tut fast das Spielen mehr gut als früher rausgehen. Das fand ich ein sehr unschönes Signal und sowas mag ich nicht. Ich habe dann vielleicht manchmal die Macke, dass ich das alle 10 Minuten erzählt habe, wo Beggy mir dann auf der Rückfahrt gesagt hat, boah, du hast mir heute jedes Mal wieder, hat er auch wieder recht. aber ich habe mich so ein bisschen geärgert. In diesem Sinne für euch, aber einfach auch als Signal, Beispiel, das war, glaube ich, genau, das war an dem gleichen Tag. Ich bin ja nun mal leidender Köln-Fan. So an dem gleichen Tag
hast du schön gesagt,
Schalke bei uns gespielt, ne? Da gucke ich in der 93. Minute, kommt dieser Fährmann, der schon 16 Hochverräter gehalten hat, da rennt dieser Wahnsinnige in unseren Strafraum, als könnte er noch einen Europapokal gewinnen. Die sind abgestiegen, aber sportlich ist das absolut zu respektieren. Und so macht man es normalerweise nicht, dann in der 46. schon die besten Leute rausnehmen. Also das fand ich nicht so gut als Signal.
Ja, Fährmann hat ein oder zwei Tage vorher halt Liverpool geguckt und hat dann gesehen, wie Alisson den Siegtreffer gemacht hat und den wollte er halt nachmachen dann in dem Fall. Ja, ja. Aber als das Problem, ich sehe das ja genauso wie du, Markus, mit der Unsportlichkeit ist das falsche Wort. Aber als Meppener darf man sich da eigentlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich erinnere mich noch an unsere zweite Saison, wo wir halt zu Hause gegen Jena gespielt haben. Die waren dann auf dem Abstiegsplatz oder man könnte fast sagen, wo wir nicht gegen Jena gespielt haben und Jena uns dann 1-0 geschlagen hat, weil wir gebettelt haben. Und dadurch haben wir denen einen großen Dienst erwiesen, drin zu bleiben. Also ich weiß nicht, ob das immer so Kopfsache ist vielleicht so ein bisschen. Gut, das mit dem Torjäger in der Halbzeitpause, klar, das ist dann noch vom Trainer dann auch noch, gibt dann der Mannschaft auch kein gutes Beispiel und Signal. Ist dann halt ärgerlich, man muss dann immer sagen, aber man hat es vorher verkackt. Aber ja, es stimmt natürlich. Und auch das Ding in der 90. Minute bei, wo Mannheim dann auf der Linie das Ding nicht über die, oder nicht über die Linie kriegt, besser gesagt, wo Uerdinger da mit Maus und Mann das daraus verteidigen. Ja, da sitzt du da als Meppner und denkst dir so, ach, Mann.
Kann auch mal anders gehen, ne?
Ja, genau.
Da macht man schon mal seine Hausaufgaben.
Genau. Und
sich ein der wenigen Siege.
Genau.
Ja. Horror. Also, ich hab ja jetzt mal erlebt, was Relegation heißt. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja furchtbar. Ja. Wenn ich da überlege, was für Emotionen da in dem Elfmeterschießen 2017 waren, was übrigens so, ihr kamt ja zurück. Das war schon der erste Moment, wo ein Sympathiepunkt da war, was da los war, diese 13.000 und die rumgesprungen sind wie die kleinen Kinder nach diesem Drama. Ne? Und auf der anderen Seite hat mir Mannheim aber auch leid getan. Also die konnten ja nicht mehr Scheiße ziehen als das, was die in den Playoffs erlebt haben. Gruselig ohne Ende.
Das ist so. Gescheitert an Lotte, gescheitert an Meppen, gescheitert an Uerdingen. Ja. Aber der DFB hat ein Einsehen und hat eine 4 Absteiger gemacht, damit der SV Waldhof endlich mal aussteigen darf. Also.
Ja. Aber das ist ja auch ein Verein, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen, wo man sich freut, dass sie drin sind in dieser Liga. Das ist ja unbedingt so.
Ja. Wie sympathisch man ihn jetzt selber findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er gehört schon
eigentlich tatsächlich an sich ein großer Liga Club, genau, Tradition.
Und so. Persönliche da Sympathien, das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, aber
genauso wie der VfL Osnabrück, der gehört meiner Meinung nach definitiv auch in die dritte Liga.
Das auf jeden Fall, ganz genau.
Und so, vor allem so, wie er gerade kommt, oder wie?
So ist es. Wir 6 feste Derby-Punkte eingeplant.
Ja, also wenn du die Hütte brennen sehen willst, dann sieh zu, dass du dir den Termin in Meppen sicherst nächste Saison.
Ja, den hatte ich noch nicht, aber ich erinnere mich jetzt. Ich habe es gesehen, ich habe es dann selber zu Hause gesehen. Da ist schon Emotionen drin.
Ja, Nico Granatowski, 80. Minute, glaube ich, in unserer ersten Drittliga-Saison. Da war Osnabrück auf Platz 4, auf Platz 17 quasi, in der Saison, wo wir dann irgendwie Siebter waren in unserer ersten Drittliga-Saison. Und erst ein Jahr später gab es dann die 4 Absteiger. Echt ärgerlich. Aber ein Jahr später aufgestiegen. Aber mehr will ich dazu nicht sagen.
Sie sind wieder
von Platz 17 auf Platz 1. Das ist doch vielleicht auch was man hier vielleicht mal an
könnte. Ja, eine tolle Saison gespielt. Und Daniel Thun,
absolut.
Ein super Typ.
Ja, leider. Ja.
Ja, denn gerade kam mir spontan die Idee, oh, wäre der nichts für euch, aber bei der Vita ist das dann vielleicht jetzt nicht der erste Kandidat, dass man ja.
Wobei, Van Neid hat mich auch mal, nee, der hat da, war, glaube ich, Spieler in Osnabrück. Ich glaube, Trainer nichts.
Ich glaube, das will ich besser machen.
Ja, nee, war ja, aber das, das auf jeden Fall.
Ja, nein. Ja, man muss natürlich, nur wenn wir auch eben über Thorsten Frings gesprochen haben, wenn wir die Saison resümieren, man darf natürlich nicht so unfair sein, dass alles an Frings aufhängen, denn du musst in der gesamten Atmosphäre, das wisst ihr besser, wenn da ist ein Neidhart durch die Tür gegangen und egal wer da kommen würde, das ist dann so, der hat es erstmal schwer bei allen. Und dann musst du natürlich auch auf den Kader gucken und da ist es ja schon komplett krass, was ihr in den letzten Jahren erlebt habt. Erst mit Girt, dann mit Proschwitz, dann mit Undaf. Es wird immer wieder runtergebetet. Aber du kannst es ja nicht weglassen.
Nein,
aber was ist der Undaf letzte Saison, 30 Scorerpunkte, weil der hat ja nicht nur Buden gemacht ohne Ende, sondern ich erinnere mich an ganz krasse Vorlagen, wo der irgendwie an der Mittellinie plötzlich rumlief, sich fallen lässt und einen 25 Meter scharfen Ball in die Schnittstelle spielt, den sonst nur Toni Kroos spielt, wo du denkst, boah, was ist das für eine Maschine? Und der fehlt natürlich. So einer ist nicht zu ersetzen. Und der war auch nicht im leisesten in Sicht. Ich dachte das ist ein guter Schachzug. Ja, aber hat dann nicht so funktioniert.
Leider nicht. Nee, genau. Ja, das Problem war, dass man mit Dennis Undaf quasi nicht einen Spieler ersetzen musste, sondern drei, wie du ja auch schon sagtest. Ja. Ein Knipser, einer, der die Vorlagen gegeben hat und halt auch noch einer, der die zweiten Bälle entweder annehmen kann oder halt, ja, selbst wenn er ein Kopfballduell verliert, dann trotzdem nachgeht und dann den Ball holt und dann verteilt. Genau, das sind drei Spieler sozusagen, die du in einer Person ersetzen musst. Und dann noch mehrere Abgänge mit Kleinsorge. Commander war ein ganz großer...
Commander, der ja großartig für Holstein Kiel spielt mittlerweile aber auch.
Ja, genau. Also
Der hat sich auch im ersten Relegationsspiel richtig...
Genau, der hat auch im DFB-Pokalspiel gegen FC Bayern gespielt und so. Hatte dann eine Verletzung, hat dann mal nicht gespielt und so. Aber ja,
man merkt auch... Holstein Kiel.
Ach ja, haben die nicht Relegation gegen?
Weiß nicht, irgend so ein kleinerer Verein neben Viktoria Köln, glaube ich.
Vor 10 Tagen noch die Hosen gestrichen, Vollgabe und jetzt schon wieder diese große Kölner Fresse.
Aber gut, dann ist Marco Commander auf jeden Fall nicht sein Lieblingsspieler.
Nee, aber was man über den FC Köln definitiv sagen muss, aber verdienter kann man ja trotzdem aus so einer Relegation nicht raus.
Krass. Also ich habe die schon, ja, ohne das Böse zu meinen, im Gegenteil, ich bin definitiv Köln-Sympathisant. Ich habe bisher großes Outing. Ich habe bisher zwei Bundesligaspiele in meinem Leben gesehen und beide waren im Rhein-Energie-Stadion und beide waren gegen den HSV. Und selbstverständlich war ich beide Male für die Kölner.
War man schon mal beides. Wie ging's aus?
Ja, beide Male schlecht. Ja,
super. Also du kommst da nicht mehr rein.
Also keine Heimsiege, das hatte ich jetzt so. Na egal. Nee, aber genau, 5-1, also das ist schon stark. Deswegen
hat das 5. Wobei 5-1, so manchmal hast du ja so einen Instinkt und den hatte ich ja gar, das ist ja total lustig, das verbindet mich ja auch irgendwie mit Meppen, dass ich bei Spielen irgendwie, wo jeder sagt, was redest du da, hatte ich das Gefühl, hier passiert noch was. Ich erinnere mich an dieses 5-3 gegen Bayern. Da steht es 1-3 und ich sage in der 2 oder 83. Minute, boah, das ist aber irgendwie noch, das muss noch nicht durch sein hier. Ich habe da noch ein Gefühl, so, und dann kam ja dieses Irrsinnsspiel, das 5-3 hinten raus. Das gleiche hatte ich in Kaiserslautern letzte Saison, bei dem 3-3, da steht's auch. Ja. Da hattet ihr eine andere Phase, da hättet ihr schon führen können, dann gibt er plötzlich das Spiel völlig ohne Not aus der Hand. Und dann waren irgendwie noch 10 Minuten, ich glaube, Al-Hassan Meh macht in der letzten Minute das Tor noch zum 3-3 oder in der vorletzten. Das waren so Spiele können kippen. Und nur mal zu dem Relegationsspiel, da Kiel-Köln. Also ich habe die Hose bis zum 5-1 voll, weil wenn du da in der 80. das 4-2 kassierst, dann kippt so ein Spiel in den Köpfen und da hast du aber mal ganz schnell noch zwei drin. Also
ja.
Fußball kann so brutal sein.
Schön, dass du gerade Bayern ansprichst. Ich habe da, muss ja sagen, ich auf also Magenta Sport hatte mal so eine Phase, wo sie so Ausschnitte aus Spielen, so live aus den Spielen rausgeschnitten haben und dann auf Facebook gestellt. Und das ist halt, das spiele ich jetzt einfach mal ab.
Der Oerdinger hier, 2-0 vorne, am Ende 3-2 verloren. Kleinsorge, Flank und Abpfiff! Es ist genau die Geschichte, wie einst die Oerdinger. In Meppen ist alles möglich. Und ab mit dem Tor. Und der Kleinsorge ist der Joker. Der hat den Platzverweis provoziert. Der bereitet die Dinger vor über rechts. Und der El Helme steht gerade unter Startstrom.
Die Datei, ja, die Datei musst du mir zuspielen, die brauche ich für Veggie, für unseren Audioüberweis, dass ich immer eine Kleinsorge ziehen kann.
Genau. Ein sympathischer Moderator, ein Kommentator. Ja.
Ein Kleinsorge ziehen, das könnte man auch gut als Spruch sagen. Nee, aber das habe ich abgespeichert, auf Facebook war das mal, das ist das erste Mal, dass ich mir so ein Video auf Facebook abgespeichert habe, weil das gucke ich mir immer wieder an, wenn ich mal so ein bisschen Gänsehaut brauche. Oder wenn ich schlecht Laune habe, wenn ich so ein bisschen Gänsehaut brauche, weil das funktioniert einfach immer. Das ist ja wie.
Ist so ein bisschen wie der Mannheimer Elfmeter an den Pfosten, ne?
Genau, ja. Ja. Ja, beim Mannheimer Elfmeter an den Pfosten ist das Geile, diese paar Sekunden Ruhe, nachdem er an den Pfosten gegangen ist. Und man dachte, ist es jetzt dritte Liga oder explodiert das Stadion? Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer.
Ich erinnere mich in diesem Augenblick immer sofort dran, dass ich geschrien habe ohne Ende, aber es kam keine Stimme mehr raus, weil alle schon verbraucht.
Ja. Und nur, ja. Ihr wart bei dem Stadion selbstverständlich, oder?
Selbstverständlich. Ja.
Das war letztendlich auch die Geburtsstunde dieses Podcasts.
Ja, okay. Genau. Am Tag nach der Meisterfeier sozusagen danach, da haben wir auch noch einen Podcast aufgenommen und das hörte man unseren Stimmen gut an. Das war sehr, sehr witzig. Hat aber schon echt Spaß gemacht.
Wart ihr aber der Zeit voraus, ne? Das stimmt. Habt ihr das nicht im letzten Podcast sogar auch erwähnt? Und dann habe ich noch überlegt, war das mal so lange her, weil da war ein Podcast ja noch nicht so gängig, ne?
Nö, 2000. Wir sind Trendsetter.
Genau, wir haben das hier. Nee, wir hatten eigentlich, da haben wir sozusagen mit dem SV Meppen Podcast so angefangen. Da noch sehr unregelmäßig am Anfang, aber ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Das hat immer Spaß gemacht und macht es immer noch und wir machen das so lange weiter.
Wie wir Drittliga spielen.
Aber wir haben eine Niederlage erlitten gegen unseren Leiter der Sendung, Yannick Barkic, weil ich irgendwie wegen der Kameraführung. Ich war mir sicher, das war das linke Tor. Wobei ich Hohlkopf hätte ja wissen müssen, was da alles hochgesprungen ist. Das konnte ja eigentlich gar nicht sein. Aber die Kameraführung war einfach von der Gegenseite, also genau andersrum als heute. Ne? Ja, deswegen habe ich gedacht, das linke Tor. Dann ging das während des Spiels. Janik sagt mir nur, nee, war das rechte. Und ich kurz die Räuspertaste, nee, Janik, war die linke. Und Betten war das rechte. So ging das dann kurz. Und das war.
Ich dachte es ja.
Eine fette Niederlage für mich.
Ja. Ich dachte umgekehrt. Ich dachte, du hättest gesagt, es ist das Rechte. Und Yannick hat dir immer aufs Ohr gesagt, nein, das ist das Linke. Und dann hättest du das geglaubt.
Nein, ich lag falsch. Und ich habe gedacht, ich weiß es besser. Und hätte wissen müssen, dass Yannick alles weiß. Oder fast alles.
Ja, das sieht man ja auch an euren Quizzes immer. Oh, die Verbindung ist abgebrochen. So, weiter.
Genau, ja. Sollte ich dann.
Aber du warst bei uns Kommentator. Stimmt, das wollte ich gerade noch erwähnt haben. Du hast eine sehr gute Meppen-Bilanz. Du hast 5 Meppen-Spiele kommentiert. Davon haben wir 4 gewonnen.
Alles Markus, klar.
Nächste Saison? Ja, diese Saison.
Echt?
Ja,
okay. 5. Nächste Saison bitte 19 Spieltage schon mal sicher.
Wollte ich gerade sagen. Also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass du jedes Mal am Meppen kommentieren musst.
Ja, dann musst du bei der Redaktionsleitung anrufen, weil wir haben keinen Einfluss. Das ist auch gut so.
Gut, das kriege ich hin. Ja, das kriege ich hin. Das ist gar kein Problem.
Kannst du an dieser Stelle schon mal einen charmanten Hinweis auf diesen Podcast geben, wo das eindringlich gefordert wurde von Meppner offiziellen Satz.
Es wurde von dem Menschen gefordert, der das Telekom-Abo gekündigt hat.
Genau, auch das tatsächlich, weil das dann auch Überhand nehmen würde. Das nochmal zur Erläuterung. Ne? Das ist wirklich auch so redaktionell thematisiert, dass wir das bitte nicht tun sollen, weil dann wird es inflationär. Nee, zum Beispiel auch wir vom Audiobeweis sind schon von einem Kollegen erwähnt worden, ne? Wo es dann auch hieß, nee, komm, lass das bitte, weil wir sollen es selber auch nicht und wir machen es auch selber nicht. Das ist einfach.
Nee,
das ist einfach nicht. Weil sonst wird es irgendwann chaotisch. Dann erwähnt jeder jeden. Und
aber ich kann mich entsinnen, dass ein Kollege von Magenta Sport, Jan Niemann oder Jan Neumann, ich weiß es nicht, der hat uns beide sozusagen beim KFC Uerdingen-Spiel erwähnt.
Stimmt, richtig.
Das ist die einzig positive Erinnerung an dieses Spiel. Da habe ich gedacht, cool. Geil,
der hat uns erwähnt. Schöner kann der Tag nicht mehr werden, ich gucke lieber nicht mehr zu.
Hätte ich es mal gemacht, ja. Dann die 4-0-Niederlage war natürlich, naja.
Aber in der Vorsaison dieses Uerdingen-Spiel, das war im Aufspiel.
Das war
auch genau das Gleiche. Das war doch der Reisinger Interimstrainer. Ja. Und da führt Uerdingen 2-0, da war es auch irgendwie 84., 85. ging der Spuk los und plötzlich rennt wieder alles überlaufen.
Genau, und 500, nee, das war in der zweiten Saison. Ich glaube, die Saison, also unserer zweiten Saison war das, genau. Da haben wir 2-0 zurückgelegt. Aber da war Reisinger auch Übergangstrainer, auch, aber in der letzten Saison tatsächlich auch. Da haben wir allerdings 2-1 verloren.
Ja, richtig.
Ja, die schaffen es immer vor, im SV Meppen den Trainer zu wechseln. Und, ja, Uerdingen-Spiele sind sowieso immer, Uerdingen-Spiele sind sowieso immer verrückt. Das erste Spiel gegen Uerdingen nach unserem Aufstieg waren auch 3-2 Niederlage allerdings, 94. Minute das Gegentor, erste Auswärtsspiel in der dritten Liga. Und dann hast du sowas gleich. Ja, dann das an das Rückspiel in Meppen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Aber genau, das 3-2 in der zweiten Saison war der Hammer. Ja, und jetzt 0-4. Bleibt auch irgendwie in Erinnerung, eher negativ leider, aber ja. Ja, aber am siebten Spieltag, das wollte ich auch gerade noch sagen, das war dein erster Einsatz sozusagen bei uns gegen den KFC, FCK. Ja, fast die gleichen Buchstaben. 3-2 Sieg. Das war so der erste Impuls, wo wir gehofft haben, das ist der Knotenlöser. Weil meistens in der zweiten Saison waren wir auch sehr, sehr lange unterm Strich, auch sehr, sehr lange 20. Da war Braunschweig ja auch so mit unten drin. Da hatten wir dann immer so Spiele, wo dann der Knoten geplatzt ist und da hatten wir gehofft, das ist es jetzt. Das war der Knotenlöser. Nicht unbedingt, weil das Spiel gut war, weil wir die dominiert haben, die Lauterner, aber weil das so ein erkämpfter Sieg war. 84. Minute, glaube ich, war es auch in dem Fall, wo Lukas Krüger sich da so durch 5-6 Lauterner durchgetankt hat und dann das Tor gemacht hat. Und da dachten wir, okay, nach dem 2-0-Sieg gegen Uerdingen wird es jetzt so langsam bergauf gehen. Aber ging es ja leider nicht. Leider.
Ja,
weil eigentlich war schon...
Kann ich mich gut dran erinnern an das Spiel. Das war auch sehr emotional, zumal du hast es gerade gesagt, ihr wart da eigentlich nicht besser. Und der FCK auch schwer angeschlagen. Und dann hat der Pourier zum zweiten Mal ausgeglichen. Das habe ich gerade mir nochmal angeguckt. Aber ich wusste, dass die Geschichte so war. Und Saibene hat total feige gewechselt. Ich hatte das Gefühl, dass Meppen da eigentlich am Boden war. Und dann hat der 1-1 gewechselt, statt zu sagen, so, ich bringe jetzt noch. Der hat meiner Meinung nach das Spiel überhaupt nicht richtig gelesen, hat nicht erkannt, dass du da eigentlich jetzt in den letzten 20 Minuten oder wie lange es war, wenn Kaiserslautern da mutiger auf Sieg gegangen wäre, dann wette ich, hätten die das gewonnen. Aber er hat ganz langweilig gewechselt, so, und dann habt ihr euch wieder erholt und dann war es eine komplette Einzelaktion von Krüger, wo ich dir völlig recht gebe, das sind eigentlich so diese Dinger, die dann die Emotionen, der ist ja auch, alle sind ja ausgeflippt.
Ja.
Sowas kann dich natürlich dann auch tragen, so nach dem Motto, guck mal, was möglich ist.
Genau.
War dann nicht so. Aber das Spiel war sehr emotional. Das habe ich auch als starken Impuls für die Saison erst empfunden, aber es war dann nicht so.
Ja, war leider wirklich nicht so. Zu dem Zeitpunkt es war der siebte Spieltag, da war auch Dynamo Dresden noch so ein bisschen nicht richtig in der Liga angekommen. Da waren die Neunter zu dem Zeitpunkt, hatten da, glaube ich, 1-0 gegen Ingolstadt verloren. Und dann sind wir nach Dresden gefahren und haben da 3-0 verloren. Da hat Dynamo, glaube ich, auch so ein bisschen umgestellt auf Dreierkette und dann lief die Saison quasi für die so richtig an. Und wir waren sozusagen der Startschuss. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison durch, dass wir sozusagen den Vereinen helfen, die gerade schlecht sind. Wir sind
der Knotenlöser für andere.
Ja, leider, genau. Und da nach dem Spiel war das ja dann mit den Corona-Fällen. Die 13 Corona-Fälle im Team. Da waren wir sozusagen wir waren nicht die erste Mannschaft mit Corona-Fällen in dieser Saison zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Aber die erste, die es wirklich so richtig heftig erwischt hat. 13 Fälle, alle, wie man so hört, aus der Mannschaft wohl auch. Obwohl der SV sich da ja sehr bedeckt hält.
Was gut so ist.
Also das finde ich auch total in Ordnung, dass man da nicht sagt, der hat jetzt den Verlauf und der hat den Verlauf. Es wurde ja nur bekannt gegeben, dass auch manche schwereren Verlauf hatten. Und ja, dann waren wir da schwer gebeutelt, muss man sagen, leider. Ja, und dann konnte sich daraus so auch nicht so richtig dann der Impuls sozusagen ziehen.
Wobei, wir kamen ja dann erst gestärkt aus dieser Phase wieder.
Das stimmt eigentlich. Sie kamen gestärkt daraus, und zwar das erste Spiel gegen Wien-Wiesbaden 1-0 verloren. Aber dann die beiden Spiele danach waren wirklich, wo ich dachte, jetzt muss es doch langsam. Das muss es jetzt einfach sein. Das 2-0 gegen Ingolstadt und das 2-0 gegen Mannheim. Beides Heimspiele, genau. Wo ich dachte, boah, Ingolstadt zu dem Zeitpunkt ja auch oben drin. Ich weiß nicht, ob sie Erster waren, aber auf jeden Fall ganz oben. Da hat man auch nicht so gesagt, dass wir die jetzt im Grunde Boden gespielt haben, logischerweise, weil Ingolstadt ja doch uns spielerisch auch überlegen war. Aber wir haben halt gute Tore gemacht. Rama, weiß ich noch, und Tankulit richtig schöne Tore, auch aus dem Spiel heraus, was ja dann auch später noch ein Problem sein sollte. Aber dann haben wir auch alles wegverteidigt und so, wo ich gedacht habe, alles klar, die haben jetzt doch hier ein bisschen ihren Spielstil gefunden.
Jetzt ist der Knoten geplatzt.
Ja, ja, aber nee, auch, dass man das den Spielstil gefunden hat, dass man halt relativ früh schon versucht, ein Tor zu machen und nicht ängstlich irgendwie spielt und dann halt versucht zu verteidigen. Und das hat mir halt ehrlich gesagt gut gefallen. Weiter in der Saison hat sich leider nur gezeigt, was passiert, wenn man halt nicht dieses Tor macht. Und das sollte sich dann so dadurch, durch die Saison ziehen. Mannheim war auch noch ein schönes Ding, ein direkt verwandelter Freistoß auch noch aus irgendwie 30 Metern oder so von Amin. Und so, da hat einfach, zu dem Zeitpunkt hat doch echt viel gepasst. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da so im Kopf so ein bisschen was geklickt gemacht hat, wo man dachte, okay, Abstiegskampf ist, glaube ich, heute oder diese Saison in Meppen nicht mehr so das Thema. Weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das könnte ich mir halt irgendwie so vorstellen, dass man
1000%ig nicht.
Ja, also dass man dann so sich da so ein bisschen drauf eingestellt hat. Das habe ich auch zum Beispiel bei Lübeck so ein bisschen im Kopf gehabt, als die irgendwie auch auf Tabellenplatz 12 waren. Dass dann immer so im Kopf dann so die letzte Konsequenz nicht mehr da war, wir müssen alles für den Klassenerhalt tun, was in Meppen halt die Jahre davor immer so war. Wo man halt immer sich kämpferisch in alles geworfen hat, was so geht. Und das fehlte dann halt in einer entscheidenden Phase, eher zum Saisonende dann noch. Aber das war irgendwie so mein Empfinden. Weiß ich, wie habt ihr das so gesehen? Meppens Einstellung oder Einstellung vom SV Meppen, vom Team so ein bisschen?
Markus, vielleicht? Das Mannheim-Spiel habe ich selber gemacht. Und wenn du da mal drauf guckst, ja. Vor Weihnachten 4 Siege in 6 Spielen und nur eine Niederlage.
Und genau, alles
genau null. Bei allem, wo ich dann schon am Anfang immer gedacht habe, das gibt nichts mit Frings, dass ich da auch dachte, ach guck mal, die finden sich aber doch irgendwie. Muss man ja auch einsehen, dann, wenn eine gute Entwicklung reinkommt. Aber sie war halt nicht stabil. Und was du eben gesagt hast mit dem ersten Tor, es bleibt ja auch einfach ein Fakt, dass du zu wenig Tore gemacht hast. Das kannst du ja wirklich ablesen. Und wenn du diese Abschlussqualität nicht hast, zumindest mit einer gewissen Quote, dann ist es irgendwann auch praktisch nicht möglich, gut
dazustehen. Ja, unser stärkster Torschütze, Luka Tankulic, 6 Tore, kein Stürmer. Genau. Und vor dem letzten Spieltag 4 Tore.
Ja, ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt waren es halt Lars Bünning, Rama, glaube ich, mit 3 Toren immer. Und ich glaube, René Guda hatte dann irgendwie 5 oder 6 Vorlagen. Aber da merkte man auch schon, genau, der Stürmer fehlt. Und
ist klar, dass du nicht immer so ein Undaff-Talent vor den Füßen hast oder wie jemand wie der nachher Richtung Waldenhorst abgehauen ist oder der Richtung Braunschweig zurück wollte. Aber
wenn die Namen gar nicht
trotzdem.
Ja, das ist schlechtes Gedächtnis manchmal.
Ja, das, ja.
Aber zum Thema Undaff möchte ich noch mal eben kurz sagen. Der ist ja jetzt in die erste belgische Liga aufgestiegen mit seinem Club. Royal Union Saint-Gulliois oder so ähnlich. Und bin ich mal gespannt, wie der sich noch entwickelt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass... Ich
habe neulich mal geguckt, der trifft aber auch ganz ordentlich, ne?
Richtig, also ganz am Anfang kleinere Anpassungsschwierigkeiten, aber ich glaube jetzt, die haben eine relativ kleine Liga, hat dann, glaube ich, aber auch 15 Tore und 9 Vorlagen oder so gemacht. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und die sind ganz klar aufgestiegen, also als Meister mit, keine Ahnung, 15 Punkten Vorsprung. Und ich bin mal gespannt, wo der 2023 dann spielt, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag und dieses Team in Belgien, das ist sozusagen so ein Farmteam von einem Premier League Club von Brighton, Hove and Albion. Bin ich mal gespannt, ob der da vielleicht irgendwann landet. Das wäre
wem zu wünschen. Das ist ein Jugendleistungszentrum dafür.
Das ist so ähnlich, genau.
Ja, aber du hast es total, also das beobachte ich auch und du hast das super beschrieben eben mit den 3 Spielern, die er verkörpert. Der dritten, den ich nicht hatte, du hast völlig recht, was der an Körper noch mitbringt, ne?
Ja.
Um da vorne im Luftkampf und auch abzulegen, nur richtig gut. Und das musst du auch immer wieder, man kann ja sagen, der Stürmer war dieses Jahr nicht da oder diese Abschlussqualität. Da kann man ja dann Ronny Maul auch mal an den Karren pinkeln und sagen, das war dann auch keine gute Transferpolitik. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal sagen, wie hat das funktioniert, jedes Jahr wieder so einen aus dem Hut zu zaubern? Wer schafft das? Ne?
Ja, weil Christian Neid hat, glaube ich, einer war, der den richtigen Riecher für Talente hatte, die Unterklassiger gespielt haben.
Stimmt, habt ihr erwähnt beim letzten Mal.
Stimmt. Ja. Ja. Wahrscheinlich hat der da auch sein Netzwerk so ein bisschen spielen lassen. Thorsten Frings hat ja logischerweise keins, Also könnte ich mir nicht vorstellen, weil wo soll
aktiv,
das herkommen?
Wenn du nicht aktiv arbeitest als Trainer, ist es wahrscheinlich auch schwierig.
Gut, du kannst natürlich trotzdem Leute kennen, die dir dann Leute vermitteln sozusagen.
Das geht ja auch.
Was man auch so hörte, was er so für Spieler haben wollte, also nicht die Namen jetzt, aber man hörte dann so, ich hätte gern Spieler X, und unser Finanzvorstand hat dann lachend sozusagen auf den Oberschenkel geschlagen, weil er sagte, was der verdient, das können wir 5 Spielern geben sozusagen. Und dann ist er halt zu Dynamo Dresden gegangen zum Beispiel. Ich weiß keine Namen, aber das hörte man auch so, wo man dachte, Thorsten Frings, okay, du hast Meppen nicht so ganz verstanden, was wir für Spieler suchen oder wie wir Spieler an Spieler rangehen. Und ja, das war dann so ein schwieriges Thema.
Aber da scheint man sich ja jetzt auch so ein bisschen besonnen zu haben, denn es gibt ja einen ersten vermeintlichen Transfer, auch wieder aus der Regionalliga West, ne?
Regionalliga West, genau, von Bergisch Gladbach. Serhat Korhut soll ja kommen, der hat
Vertrag unterschrieben. Wenn
wir dritte Liga spielen, kommt er definitiv. Der hat auch 20 Tore in 31 Spielen gemacht, die er getätigt hat für den Tabellenletzten, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, schon eine Nummer, die können wir gebrauchen. Also ein Dejan Bosic, den man ja auch vor der Saison geholt hat, der hatte ja auch eine ähnliche Torquote. Allerdings halt mit Chemnitz in der Aufstiegssaison. Wenn du 20 Tore machst für den Tabellenersten, ist das noch ein ganz anderer Schnack, als wenn du 20 Tore für den Tabellenletzten machst, die ja generell, glaube ich, auch nur 36 Tore gemacht haben. Und wenn du da 20 beisteuerst, dann kann man schon sagen, okay, da werden wahrscheinlich die Flanken und die Pässe nicht so krass kommen wie bei einem Tabellenersten. Und genau so einen brauchen wir, glaube ich, jetzt. Und das könnte sehr gut funktionieren.
Aber das ist ja natürlich, du sprichst es an, stimmt, habe ich hier auch im Zettel, 21 Tore, 9 Vorlagen in der Vorsaison für Chemnitz, aber das klappt halt nicht immer. Vermutlich hast du da als sportlicher Leiter aber auch keine Fehleinschätzung gehabt, so einen zu holen. Das ist es funktioniert halt nicht immer. Ne?
Hat er nicht gezündet hier.
Genau. Ja, und das Problem ist ja nicht, dass nur ein Spieler nicht zündet. Dann hast du mal vorhin auch gesagt, Markus, Tom Bure, wo wir alle dachten, das ist jetzt genau der Richtige. Ja. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass die Probleme, ja, bei Tom Bure vielleicht schon ein bisschen, aber nicht unbedingt in der Chancenverwertung waren. Also Bure hatte ja wirklich den einen oder anderen heftigen Schnitzer wohl drin, aber hat er auch mal getroffen. Aber das Problem war halt, wie kommen die Bälle zu ihm oder in den Raum quasi. Das war so ein bisschen das Problem. Ja, bei Bosic war auch schwierig, oder Julius Düker, der eigentlich schon als Nick Proschwitz Ersatz geholt wurde, den er ja nie werden konnte, und jetzt hat er es leider auch nicht geschafft. Da muss man sagen, ist halt ehrlich gelaufen, deswegen umso schöner, wenn wir jetzt halt drin bleiben, weil gerade jetzt abzusteigen in dieser Corona-Phase-Saison ist, glaube ich, echt schwierig, weil man hört ja irgendwie von vielen Drittligisten, da laufen 9 Verträge aus, da 10 und so weiter. Dann kriegst du, glaube ich, als gestandener Drittligist noch neue Spieler sozusagen, aber als Regionalligist, ich glaube, aus der dritten Liga geht keiner, wenn er die Wahl hat, natürlich dann in die Regionalliga zurück. Nein. Gerade nicht, wenn man zu Rot-Weiß Essen jetzt zum Beispiel guckt, da sind ja dann auch Leute zurückgegangen, die können aber auch gut bezahlen. Wahrscheinlich besser als Meppen in der dritten Liga.
Ja, und was ihr in der letzten Folge thematisiert habt, wie kompliziert die Aufstellung dann in der Regionalliga gewesen wäre.
Ja, oder absolut.
Wäre in 2 Ligen und dann noch mit Playoffs und ach du liebe Güte.
Ach Gott, ja, 24 Teams, Gruppe Süd, Gruppe Nord, genau, Regionalliga, also 23 oder 24 kommt hier auf an wie Havelse, ob die aufsteigen dann. Aber ja, das wäre sehr kompliziert gewesen, und da musst du ja nicht nur einen UNDAF ersetzen, da musst du ja eine ganze Mannschaft ersetzen, und da muss ja wirklich auch alles zünden, vor allem, wenn man den direkten Wiederaufstieg ausruft.
Sag mal, wie, ne? Habt ihr beide die Nachricht erfahren, dass es wohl doch funktioniert hat, dass ihr drin seid?
Also die allererste...
Weißt du doch genau, wo du gestanden hast und von wem du es erfahren hast?
Ach so, ja, ich weiß es tatsächlich. Also,
das ist ja nicht so lange her, ich bin stolz auf dich.
Nee, ich weiß es auch, aber es ist halt total unspektakulär, weil ich saß auf der Arbeit.
Ja, ich saß auch auf der Arbeit, aber ich hatte dann, den ersten Gedanken, wo ich gedacht habe, ich gucke ja öfter mal gerne ins Fanforum vom SV Meppen, das ist ja, sage ich ja im Podcast auch immer ganz gerne, und da gab es so die erste Meldung aus dem Uerdingen-Forum. Es gibt schlechte Nachrichten bezüglich DFB und so weiter, und dann wurden da halt, hat sich einer auf Sprachnachrichten bezogen, die er da nicht posten durfte und sollte. Und dann gab es halt diese 7 Millionen Etat-Hinterlegung, der Sponsor zieht sich zurück und Regionalliga und so weiter. Und da denkst du dir so, okay, woher weiß denn Fan X sowas? Ne? Da war ich erstmal schon, hab gedacht, okay, ein Hoffnungsschimmer, aber ich will ihn ehrlich gesagt gar nicht, weil ich nachher nicht wieder enttäuscht werden will.
Und dann hat Lukas das Ganze in unsere SV Meppen-Gruppe gestellt und da war ich dann auch dabei. Und so wurde ich darüber informiert, hab dann halt mich da auch näher drüber informiert, natürlich nur in der Mittagspause.
Ich erinnere mich auch noch, ich in der Mittagspause auf Facebook war zufällig, dass ich dann von einem oder auf Facebook dann gesehen habe, diese Meldung vom KFC. Ja. Noah zieht sich zurück, Drittliga-Lizenz kann nicht gehalten werden und dann, wir bleiben drin, geil, Drittligist sofort. Und dann dachte ich, uff.
Genau, für eine Tragweite hat diese Entscheidung für den Verein vielleicht über ganz viele Jahre. Letzter Querverweis nach Köln, diese Relegation. Ne? Wenn der FC abgestiegen wäre, dann wären die in dieser Mörder-zweiten Liga gewesen mit all den Vereinen, wo du wahrscheinlich nicht hochkommst. Hast 10 Millionen weniger. So bleibst du mit 10 Millionen Fernsehgeld mehr in der ersten und triffst da auf vertretbare Konkurrenz auf Augenhöhe vermutlich. Bochum, Bielefeld, weiß der Teufel. Was das für Entscheidungen sind, das ist ja unglaublich. Und wenn ihr jetzt drin bleibt im Vergleich zu dieser zweigleisigen Regionalliga, das ist natürlich extrem.
Auf jeden Fall. Gerade auch jetzt, wenn man sich die dritte Liga jetzt nächste Saison anguckt, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer ist Aufstiegskandidat und wer ist Abstiegskandidat. So, da gibt es irgendwie so klare, also jetzt, wo Verl aufgestiegen ist, jetzt vielleicht habe ich ja sofort gedacht, alles klar, Platz 20 ist sozusagen schon vorreserviert. Ist ja dann ganz anders gekommen natürlich, aber man denkt erst, okay, SC Verl, auch wie die in der Relegation gespielt haben, mit zwei Unentschieden weitergekommen und auch sehr, sehr duselig, muss man sagen.
Nie geführt.
Die steigen mit Sicherheit. Bitte?
Die haben nie geführt und kommen trotzdem
weiter. Siehste. Ja, und jetzt sind sie Fünfter oder Sechster. Das ist echt der Wahnsinn. Oder Lübeck hat man gedacht, okay, erstes Jahr aufgestiegen, gehen sofort wieder runter. Ist jetzt auch so passiert, aber sah ja zwischendurch zum Beispiel auch nicht so aus. Aber jetzt steigt Freiburg 2 steigt auf, Schweinfurt oder Havelse, Dortmund 2, was? Schweinfurt, Havelse? Also Bayern, der Bayern Regional. Playoff also, gegen Nord. Gegen
Havelse, okay,
quasi. Gegen TSV Havelse, genau. Ja, okay. Und dann Dortmund 2 oder Rot-Weiß Essen, weiß man natürlich auch noch nicht so genau.
Die beiden Mannschaften, da freut sich der Höhler.
Ja, habe ich schon gehört, habe ich schon gelesen und teile ich die Meinung. Wobei, Rot-Weiß Essen, ich nehme Neid, hat das irgendwie immer noch übel, dass er halt uns verlassen hat, deswegen.
Ist ja nicht nur sein Fehler gewesen.
Ich teile aber die Meinung, zweite Mannschaften sollen ihre eigene Liga kriegen und dann ist das Problem einfach nicht mehr so gegeben, weil das ist in England so und das funktioniert, müsste eigentlich auch in Deutschland so funktionieren. Aber gut, DFB und Entscheidung. Nee, genau.
Ja, und dann spielen sie wieder bei den Profis und plötzlich sind sie doch bei der zweiten. Das ist einfach unfair und persönliche, eure Neidhart-Emotionen, wie auch immer, völlig verständlich. Das ist dann ein eigenes Kapitel. Aber Rot-Weiß Essen gehört eher in diese Liga von der Emotionalität und von der Qualität als Dortmund 2. Also nicht von der sportlichen Entscheidung, die gab es ja nun mal. Aber da wünschst du dir doch als Fußballfan, vielleicht auch nur ich, keine Ahnung, aus Nordrhein-Westfalen Rot-Weiß Essen.
Nein, ich glaube, dass das
halt jeder Name gewesen, früher auch zu unserer Zweitliga-Zeit. Klar wünscht man dann so einem Traditionsverein eigentlich das auch.
Ja, und Viktoria Berlin. Ich habe gerade überlegt, wer ist denn noch der andere, der letzte Aufsteiger, Viktoria Berlin. Und das sind alles so Aufsteiger. Ist jetzt, also Freiburg 2 kann ich absolut nicht einschätzen, ob das jetzt eine spielstarke Mannschaft war oder ist. Aber Rot-Weiß Essen wird wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn sie einen aufsteigen sollten. Dortmund 2 könnte halt sowas wie Bayern 2 werden, entweder Abstieg oder Meister oder dazwischen. Aber würde ich jetzt auch nicht als klaren Abstiegskandidaten sehen. Viktoria Berlin, auch so ein Investorenclub. Wahrscheinlich auch, werden sich auch gut verstärken. Und ja, Havelse wahrscheinlich noch am ehesten, aber Schweinfurt hat diese Playoff-Runde in Bayern ja auch zu null sozusagen. Die haben ja die beiden anderen Mannschaften ja auch besiegt, klar und deutlich. Also wird auf jeden Fall eine sehr interessante dritte Liga, wo der SV Meppen wahrscheinlich wieder mit eher zu den Leuten zählt, die in den Abstiegsstrudel hereinrutschen könnten.
Aber wollen wir abwarten.
Aber es gibt da in dem Fall auch keinen klaren Aufstiegskandidaten, das fand ich ja schon. Also keiner von den Absteigern, sage ich jetzt mal. Braunschweig vielleicht noch am ehesten. Würzburg, glaube ich, fällt so ein bisschen auseinander. Osnabrück, keine Ahnung, Sportdirektor weg, Trainer weg. Ist auch eine Wundertüte, also Emotionen jetzt mal rausgelassen. Ich könnte mir Saarbrücken eventuell vorstellen, weil die verpflichten ja halb Uerdingen und halt noch viel mehr. Und ja, sonst weiß ich nicht, wer noch hoch. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Duisburg vielleicht auch eine Rolle oben mitspielen Duisburg könnte. Wenn
ein bisschen umkrempelt, dann ja.
Ja, weil die kriegen jetzt auch ein bisschen Geld von Kavilay noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Kaiserslautern.
Dann sage ich dir ganz ehrlich, den Einbruch zum Saisonende, den beäuge ich kritisch. Weil wenn eine Mannschaft so zusammenbricht und nichts mehr auf die Beine kriegt, das finde ich schon gefährlich. Also da muss schon mit Dotschev ein guter Saisonstart hin, dass sich diese Woge wieder glättet.
Stimmt.
Gefährlich. Ja. Ich gebe dir recht, Saarbrücken, habe ich gerade auch mal so drauf geschiebt. Wenn ich mal so Magdeburg, was der Tietz da
Magdeburg, klar.
auf den Weg gebracht hat, ist echt für mich sehr überraschend gewesen und echt gut. Ja, aber das ist ja der Reiz auch an dieser Liga, dass du da sehr auf Augenhöhe agierst. In der letzten Saison war es ja in der Tat so, dass du mit Rostock und Dresden zwei hattest, die eigentlich jeder auf den Block geschrieben hat. Ja. Da gab es noch so Trottel wie mich, die Kaiserslautern genannt haben, aber ansonsten...
Ja, ich kenne auch noch einen. ja, aber gut, wer konnte damit ehrlich gesagt rechnen? Ich habe auch gedacht, die sind jetzt durch die Insolvenz gegangen, sind jetzt quasi schuldenfrei, die werden gut aufstocken und werden dann oben angreifen. Habe ich so nie gedacht, dass die wirklich noch unten reinrutschen könnten und haben sich ja dann im Endeffekt dann doch noch einigermaßen gefangen. Aber ja, klar, also Dresden... Ich habe es, glaube ich, auch so getippt. Dresden, Rostock und Kaiserslautern. Das war, glaube ich, auch mein Tipp. Oder ich Kaiserslautern sogar als direkten Aussteiger, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja.
Naja. Ja, willkommen im Club.
Ja, naja. Aber genau, das wird auf jeden Fall eine interessante Drittliga-Saison.
Das denke ich auch. Also ich bin jetzt auch gespannt. Jetzt müssen wir halt einfach scharf darauf warten, was jetzt Freitag da rumkommt. Ja. Dass der Bescheid endlich gefaxt wird.
Genau. Bin auch mal gespannt, was dann noch, ob dann sozusagen die Spielerverpflichtungen so auf uns hereinprasseln werden. Dann ist dann heißt, Sead Korkut ist der Erste, Max Dombrovka hört man eventuell auch von Unterhaching, ein Linksverteidiger, der kommen soll jetzt. Ich habe gelesen, das soll morgen bekannt gegeben werden, deswegen war ich hundertprozentig überzeugt, dass heute der Bescheid kommt. Aber ja, gut, das ist dieser.
Ich würde ja jetzt auch als Verein nicht mehr so viel mit Namen um mich rumwerfen, bevor ich nicht Planungssicherheit habe.
Nee,
also klar. Das ist schön und gut, diese Ankündigung heute gemacht zu haben, aber schön mit dem Hinweis darauf, sollten wir dritte Liga spielen. Das ist natürlich heute direkt wieder so ein Makel, ne? Weil
man will einfach
ja im Augenblick eigentlich nur in zwei Richtungen planen.
Eben, genau. Man muss einfach sich die Fakten vor Augen halten, wir sind sportlich abgestiegen und wir können, wenn die Lizenzunterlagen alle durchgewunken werden, wo Ronny Maul auch gesagt hat, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir erfüllen die Drittliga-Lizenzauflagen, so hat er das im Interview beim NDR gesagt. Jetzt warten wir nur noch auf das Okay vom DFB und bis das Okay nicht da ist, sind wir noch abgestiegen. Und das, da hat er vollkommen recht und finde ich auch okay, dass man das so kommuniziert. Und deswegen heißt es nur abwarten und aufs Beste hoffen. Aber ich bin
immer guter noch Dinge. Wesentlich mehr als das, was wir vor zwei Wochen noch in der Hand hatten.
Ja, absolut, genau.
Also, von daher...
Ja, ich wusste, ich konnte auch nicht verstehen, wie man als SV Meppen den sofortigen Wiederaufstieg ausruft, wenn man eine komplett neue Mannschaft zusammenbauen muss, eine Aufstiegsrunde spielen muss, um dann Aufstiegsrelegation in die dritte Liga spielen muss. Also wie kannst du da den Wiederaufstieg planen? Ja,
kann ich dir sagen, wie man das ausrufen kann? Emotionen.
So, okay. Bin ich komplett bei dir. Du musst doch versuchen, eine Euphorie zu
entwickeln, ja.
Um die Leute wieder mitzunehmen und alles, das Umfeld, ihr habt drüber gesprochen, Sponsoren, wenn du dann anfängst, diese irgendwie,
langfristig. Wir planen solide für die vierte Liga.
Ich glaube, den Mut musst du entwickeln, dass du dann sagst, komm, wir versuchen das direkt wieder gerade zu biegen, dass du, finde ich schon, auch mit einer Emotion reingehst.
Aber okay. Für mich steckt da jetzt, sollten wir den Klassenerhalt tatsächlich durch DFB-Bescheid schaffen, steckt da noch eine andere Verantwortung hinter, nämlich das ganz deutliche Zeichen an die Fans. Und wir zeigen euch in der kommenden Saison, dass wir tatsächlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, dass wir jetzt unsere Hausaufgaben anders gemacht haben. Ne? Und,
wir machen jetzt den Paderborn planen. Und Darmstadt und steigen direkt auf. So. Ganz einfach.
Vor allem,
da gibt uns die Geschichte
recht. Vor allem müssen wir drin bleiben, weil ich mir hat einen Fan, dann habe ich mich noch gar nicht bedankt für die nette Nachricht. Der hat mir geschrieben, wenn wir drin bleiben, nächstes Jahr werde ich eingeladen auf eine Bratwurst und ein Bier. Was passiert bei
Menschen, oder? Das habe ich unter Synonym gemacht, genau. Ja.
Das ist übrigens auch der einzige Verein, jetzt denkt um Himmels Willen nicht, dass wir zum Essen nach Meppen kommen. es ist der einzige Verein, aber das ist auch wieder so eine Ausstrahlung. Es geht natürlich im Leben nicht drum, ob ich da meinen Schnitzel noch essen kann. Als Kölner Schnitzel sowieso nicht. Das ist der einzige Verein, wo die zu Medienmenschen wie uns sagen, hier komm, hier komm, kriegst auch ein Bändchen, geh da auch was essen und so. Aber nochmal, nicht, weil das sein sollte, sondern einfach, nee, weil die so entspannt sind, so einfach nur freundlich und nett. So, auch Kölner, geh da auch was essen. Und das finde ich, ja, das ist wieder ein Teil der Geschichte.
Ich hatte schon Sorge, dass du zu sehr unsere Bratwurst lobst, denn die kommt tatsächlich auch aus Osnabrück.
Ich mag die auch sehr gerne, leider. So ist ja nicht alles schlecht,
was aus Osnabrück. Das ist nicht alles schlecht, was aus Osnabrück.
Und das auch die guten Sachen.
Was sagt ihr denn zu Terkulic, der praktisch mit dem gefallenen Hammer, ja, zu einem anderen Verein wechselt, der dann in seiner Grundstruktur und Denkweise natürlich das völlige Gegenteil irgendwie vom SV Meppen ist. Aber was ist, wenn er jetzt in der dritten Liga bleibt, wie ihr besprochen habt, dann ist ja sein Vertrag wieder gültig und dann zurückmarsch mal?
Bleibt er auch. Dann bleibt er auch.
Okay.
Da bin ich sehr von überzeugt. Also so. Ich glaube, dass Tanku, das hat man glaube ich auch gesehen am letzten Spieltag in seinem Interview, der war halt platt. Der hat wirklich nicht damit gerechnet, dass wir ernsthaft absteigen. Stand ja dann da, hat auch ganz emotional gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Vertrag mehr. Ja. Hat dann natürlich neben dem Drama um den Verein auch sein persönliches Drama gesehen. Der ist ja auch schon seit Jahr und Tag jetzt bei uns Spieler. Und hat dann wahrscheinlich den nächstbesten Strohhalm einfach schon gegriffen. Weil ich glaube auch, müssen wir uns auch nichts vormachen, die Spieler, die jetzt nach dieser Drittligasaison von uns weg wollen und zu einem anderen Drittligaclub wollen, haben sie auch nicht so ganz hundertprozentig leicht. Und dass er dann gesagt hat, ja, mit 6 Toren als Mittelfeldspieler, als der kreative Kopf, als derjenige, der quasi eine Stürmerposition eingenommen hat, empfehle ich mich auch nicht gerade. Und wenn Türke München dann anklopft und sagt, wir nehmen den wohl, dann bin ich ja erstmal froh, dass ich wieder was in der Tasche habe. Okay. Es ist ja auch nur ein Vertrag für ein Jahr gewesen.
Das ist eine interessante Sichtweise, die du da hast. Also ich hätte ja gesagt, dass wenn sich einer diese Saison empfohlen hat, dann ist es ja Luka Tankulic und ein Verein wie Türke München. Also das muss auch noch gesagt werden. Nach dem Spiel oder ein, zwei Tage nach dem Spiel hat, ich weiß nicht, das stand auf jeden Fall in unserer Lokalzeitung in der NOZ, dass, ich weiß aber jetzt nicht, von wo die Info kommt, dass halt mehrere Spieler auch Existenzängste hatten, weil ja der Vertrag nicht mehr da ist und halt dann sozusagen auch das Einkommen nicht mehr da ist, was ja auch verständlich ist, dass ja alles, viele ja auch Vollprofis oder alle Vollprofis sind, aber keiner halt hier wahrscheinlich dann noch eine Arbeitsstelle sozusagen dann darauf ausweichen kann. Oder
und viele Rücklagen nicht, wahrscheinlich auch nicht unbedingt möglich.
Nicht unbedingt, genau. Ja, und wie du sagst, ist Tankulic ein Jahresvertrag. Ich glaube nicht, dass Türkgücü, also die wollen ihn, glaube ich, wohl gerne haben, sonst hätten sie ja logischerweise nicht den Vertrag mit ihm unterschrieben, aber ich glaube, wenn Meppen sagt, er hat jetzt hier bis 2023 Vertrag und den wird Tankulic ja auch nicht umsonst unterschrieben haben, der wird sich hier wohlfühlen, der hat hier Familie und
Freunde. Er hat die ja in der negativen Saison unterschrieben, als wir schlecht standen, hat er den ja unterschrieben.
Genau, und ich glaube auch schon, dass er eher gerne, also hier bleiben möchte. Definitiv. Und wenn Türkgücü dann sagt, okay, also Meppen muss ja erstmal sagen, wir verhandeln jetzt um eine Ablösesumme. Keine Ahnung, wie viel man jetzt da fordert in der dritten Liga. Aber dann, wenn Türkgücü dann sagt, nö, wovon ich mal ausgehe, dann hat sich das auch erledigt. Und ich glaube, Tankulic ist zufrieden, wenn er hier bleiben darf.
Das denke ich auch.
Finde ich eine gute Positionierung. Glaubt ihr denn, dass die Fans das auch größtenteils so sehen?
Ja. Ja, Tankulic hat ein gutes Standing bei den Fans. Das nimmt ihm keiner übel. Also auch als das bekannt wurde, manche haben natürlich gesagt, ja, okay, tschüss und so weiter, aber nicht irgendwie, dass man das jetzt so extrem negativ aufgefasst hat, weil viele haben auch gesagt, danke, was du für den Verein gemacht hast und getan hast, geleistet hast, auch in dieser schwierigen Phase, viel Glück in München und so weiter. Da waren eher, also wenn du jetzt zu Türkgücü München gehst, also man mag von dem Verein ja halten, was man möchte, ist aber immer noch eine ganz andere Sache, als wenn du zum Beispiel zu VfL Osnabrück gehst. Also.
Ich meine, wir sind ja auch eine sehr liebevolle Fangemeinde. Ich glaube, es war nach dem verlorenen Spiel gegen Saarbrücken, als die Fanszene quasi vor dem Tor stand. Die Mannschaft war das war Saarbrücken, oder?
Saarbrücken war das vorletzte Spiel.
Ja, ich meine, da war das. Da haben die Fans nämlich der Mannschaft gesagt, wir sind Meppner und ihr seid's nicht.
Nein, das kann nicht, weil wir haben ja in Saarbrücken gespielt. Das war das. Ach so, nee, das war dann gegen Lübeck. So,
Lübeck war es auch, genau. Genau. Und da hat man denen das halt gesagt, wir sind Meppner, ihr seid's nicht, hat mit denen diskutiert und 2 Minuten später waren die Wogen halt wieder geglättet. Man hatte da natürlich Frust. Auf der anderen Seite liebt die Stadt, liebt die Fanszene seinen Verein und wir wissen auch, was wir an gewissen Spielern haben und sind dann halt auch froh, wenn wir so einen wie Luka Tankulic hier behalten können, weil er ist nun wirklich halt auch der kreative Kopf in dieser Saison gewesen. der jetzt unbedingt vernünftiges Personal an seiner Seite braucht.
Und gerade, da muss man auch nochmal sagen, Thilo Leugas, der ja schon ewig verletzt ist, ist dann aber als Kapitän, was er ja immer noch ist, sofort auch zum Zaun gegangen und war dann der Gesprächsführer sozusagen. Da merkt man auch, Thilo ist so ein unfassbar wichtiger Mann für uns auch, dass der auch so lange ausgefallen ist und ist dann halt auch probiert hat wieder und dann halt noch einen neuen Rückschlag gekriegt hat mit seiner Ferse. Das ist so bitter, aber ja, das rechnet man ihm so hoch an. Und auch was er für den, der lebt den Verein auch wie kein Zweiter, würde ich sagen. Auch Erik Domaschke, der sofort gesagt hat, ich bleibe sozusagen in der dritten, auch in der Regionalliga. Und da sind halt manche, die leben den Verein. Genau. Vielleicht war es in dieser Saison noch nicht ganz so wie die Saison davor, dass so dieser Zusammenhalt auch von den neuen Spielern vielleicht nicht ganz so ein Lars Bünning.
Ja, weil da wird auch das Problem sein, dass auch da wieder der Trainer dieses Gefühl nicht transportiert hat.
Wahrscheinlich spielt das so ein bisschen zusammen. Auch so ein Lars Bünning, der auch ein super Spieler ist, der ja auch öfter mal auch mit Markus Barmert und so auch mal so Fotos zusammen postet auf Instagram und so. Aber auch ein Jeroen Alhazameh, der dann halt auch neu in die Mannschaft gekommen ist. Vielleicht hat es irgendwie noch nicht so gefunkt, dass das halt, ja, noch nicht so eine Mannschaft war, die so ganz zusammengewachsen ist. Und ja, dann dass dann halt so die negativen Ereignisse halt alle so zusammenkamen, hat natürlich auch nicht geholfen. Und ja, da kam halt echt, die Saison kam echt sehr, sehr viel Negatives zusammen. Das muss man halt einfach so sagen. Man kann halt immer sagen, wir haben auch sehr viel Scheiße gespielt. Das kann man nicht wegreden, aber es gibt halt auch so Sachen wie die Verletzungen, wie diese fehlenden Erfolgserlebnisse. Wenn ein Stürmer nicht trifft sozusagen oder dann halt mal trifft, so wie Bure, auch zwei Spieltage in Folge, einen Elfmeter dann gegen Kaiserslautern, gegen Halle dann Tor gemacht. Das ist zwar gut, schön und gut, aber wenn es dann halt irgendwie der Knoten dann nicht platzt, dann hast du halt auch wieder keinen Stürmer, der die Tore macht.
So. Sie hörten das Wort zur Saison von Pastor Lukas Gesen.
Ich habe monologisiert, das tut mir leid.
Ja, denn normalerweise ist es so, das wollte ich zwischendrin noch angefügt haben, in Metten, da ist man noch ein Team. Da gibt es keine einzelnen Egomanen irgendwie auf dem Platz. Und das ist vielleicht was tatsächlich sich nicht richtig perfekt transportiert hat. Und da.
Ja, wie gesagt, halt das hatte ich diese Saison eher so ein bisschen, dass es zum ersten Mal seit 4 Jahren dritte Liga nicht so ganz geklappt hat. Ja. Und das muss wieder zusammenpassen. Gerade das zeichnet uns aus.
Und das kriegen wir auch hin.
Ja, das hoffe ich doch.
Wenn man uns lässt. Genau.
Da bin Leugas, ich auch mal gespannt jetzt.
Herr DFB. Leugas hat natürlich schon alleine gefehlt. Ich hatte für meine gelbe Karte Bundesliga hier irgendwie fehlte mir einer. Weil da gucke ich ja immer drauf, wer jetzt wieder der Holzkönig der Liga wird. Und da ist Leugas doch annähernder Weltmeister.
Ja. Absolut,
genau. Aber Thorsten Frings hat ja einiges dafür getan, zumindest bei den Trainern, das hinzukriegen.
Genau. Aber wie nennt ihr nochmal den Alhazameh immer? Das ist ein Spitznamen, den verstehe ich nicht.
Jibi. Wie? Jibi. Oder Jibi.
Jibi?
Jibi.
Wo kommt das
her? Jibi, nur mit B. Jibi, so hat er sich in seinem sozusagen Vorstellungsvideo selber genannt. Ja, hat er gesagt, Jibi. Hallo, ich bin Jeroen Alhazameh. Ihr könnt mich aber auch Jibi oder Jibi nennen, ja.
Okay.
Richtig, ja. Das ist auch deutlich einfacher als sein Name. Deswegen hat er das auch gleich bei der Vorstellung sozusagen dazu gesagt.
Das hättest du ihm nicht sagen brauchen. Er ist ein Magenta-Kommentator. Die wissen, dass das ein sehr schwieriger
Name ist. Ja, das stimmt. Aber Markus, du bist wenigstens einer, der den Namen immer richtig ausspricht. Ein Kollege von dir, der hat immer etwas, ich weiß gerade nicht mehr wer, ehrlich gesagt, aber der hat
schwieriger.
Straßburger.
Straßburger?
Ja. Nee,
doch. Nee. Der spricht Jibi auf jeden Fall auch falsch aus.
Echt? Ja, also Strassi hatte ich da überhaupt nicht im Sinn. Ich weiß aber den Namen gerade nicht, aber ist ja auch egal, wir wollen ja auch keinen
jetzt hier. Kein Kollegen-Bashing.
Genau. Der ist doch übrigens, weil du jetzt in der letzten Folge fragst, der ist gebürtiger Düsseldorfer.
Ach,
ich als Kölner natürlich weiß.
Ja, und gleich den Spitznamen wieder durchgestrichen.
So viel zum Kollegen-Bashing.
Ach so, ich dachte Jibi jetzt. Oder Strassi.
Jibi natürlich. Jibi,
ja, siehst du.
Jibi, ach so.
Sagen. Ja.
Nee. Straßburger ist Gladbacher. Also.
Aber was will nicht besser? Kommt noch jemand aus Leverkusen vielleicht?
Das sind Gene, die wir nicht haben. Also da bin ich. Ich bin für Köln, aber das ist wirklich so. Ich bin für jemanden und nicht gegen den anderen. Das habe ich irgendwie immer gehabt.
So. Finde ich auch. Das ist eigentlich.
Das ist genau bei uns richtig. Auch so, es sei denn, es ist Osnabrück.
Ja. Gut. Ja, nee, alles in Ordnung. Ja.
Ja.
So, also ich habe mir ja eigentlich so die Saison noch so aufgeschrieben, haben wir gar nicht so besprochen. Es gab ja auch noch so viele Sachen, so Saarbrücken als Spitzenreiter, als Aufsteiger zusammen mit Verl auch mal die ersten, ich glaube, die waren noch mal irgendwie einen Spieltag Erster und Zweiter, wo man gedacht hat, was ist denn hier los in der Saison? Mhm. Meppens bester Saisonplatz war Platz 14. Also ich habe mir jetzt, also Platz 13 besser gesagt, nach den Auswärtssiegen in Rostock und Lübeck, auch beides 2-0 Siege, wo man auch dachte, gerade beim Lübeck-Spiel, okay, man holt wenigstens die Punkte quasi gegen den direkten Konkurrenten und Rostock war wieder auch so ein Freak-Spiel, wo du irgendwie 1-0 gemacht hast, dich mit 10 Mann ins Tor gestellt hast und dann in der letzten Minute noch so einen Elfmeter geschenkt bekommen hast. So richtig der Funke übergesprungen war dann, ist dann irgendwie nicht, weil dann, du hattest immer so in dieser Phase eine 4-1 Niederlage gegen Taguchi zum Beispiel, hast dann eine Woche später, oder halt, das war ja Pause dann, aber 1-0 gewonnen gegen Saarbrücken, wo du denkst, okay, knappe Siege und krasse Niederlagen, die wechseln sich so ein bisschen ab und so kannst du halt irgendwie nicht so, Selbstvertrauen entwickeln, das ist auch so ein bisschen immer das Problem, habe ich so das Gefühl, dass wenn immer so ein bisschen was kommt, also ein Gegentor oder wenn du halt aufs Tor zurennst und Duisburg war da auch ein ganz schlimmes Spiel, wo du halt auch 1-0 zurückgelegen hast und dann wirklich, Duisburg hat ja in der Phase der Saison nichts geschissen gekriegt, aber wir haben es dann auch nicht geschissen gekriegt, da irgendwie eine Torgefahr zu entwickeln, weil ja wir es dann nicht geschafft haben, vernünftige Vorlagen und Torchancen zu kreieren. Ja, da hattest du immer das Gefühl, okay, dann selbst wenn du mal kurz 1-0 gewinnst, dann kriegst du wieder 4-0 einen drauf. Und so trudelte man immer dem Abstieg so ein bisschen entgegen. Das war so die Phase, die dann dazu geführt hat.
Ich erinnere mich, das Halle-Spiel noch gemacht.
Ja.
War das mit diesem lauten Eberwein-Tor.
Richtig, genau.
Das war natürlich auch eine blöde Geschichte.
Das war ein interessantes Spiel. Erst vor dem Spiel noch schön Feuerwerk von Meppner Fans. Jeder Funke kann das Feuer entfachen. Das war schön. Und genau, 1-0 eine Führung gegangen, auch durch Janik Jeskaczewski, den wir mal Jupp nennen. Ja, den Spitznamen, der Spitzname hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig durchgesetzt, zumindest nicht in der Fanszene.
Einer der letzten Kommentierungen ist auch Jupp genannt worden, weil ich das dem Kommentator ins Ohr gelegt habe.
Genau, da hast du, das war Landespokal gegen Delmenhorst.
Atlas Delmenhorst, ja.
Genau, das hatte Vicky in seinem Audiobeweis oder in eurem Audiobeweis-Podcast noch erfalscht. Da hatte er gesagt, wir hätten 3-0 gegen Oldenburg gewonnen, aber es war 3-0 gegen Delmenhorst. Genau, und da war Tobi in Kontakt mit dem Kommentator und hat dann immer so die Spitznamen durchgegeben.
Das werde ich ihm auch sehr froh sein.
Ja, sehr, sehr gut.
Sehr gerne.
Ja, da war der Kommentator auch sehr froh, dass er nicht mehr Al-Hazarmi sagen musste.
Ja,
gut. Ja, aber genau, das geklaute Tor, das stimmt, das war auch noch so ein Ding, wo man dachte, als Meppner, diese gleiche Szene quasi hatte ich doch schon mal vor 2 Jahren, das war ja gegen Jena, das Sören Eismann-Skandaltor. Das war noch schlimmer, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil da ja auch, da wurde der Ball ja nicht mal weiter gespielt, da hat der Sören Eismann sich ja den Ball aktiv sozusagen vom Meppner geholt. Da war es ja, bei Halle war es ja noch ein bisschen anders, wo dann Jebi, glaube ich, dann den Ball ins Ausspielen wollte, aber dann sozusagen Manu in die Beine und Eberwein dann das Tor gemacht hat, genau. Und aber Sören Eismann, das werde ich immer noch in meinem Hinterkopf halten als größte A-Loch-Aktion im deutschen Fußball.
Ja, das war schon sehr krass. Das bleibt auch wirklich in Erinnerung. Und da würde ich dir auch recht geben, das ist hier nicht vergleichbar. Was ich hier so ein bisschen blöd fand oder schade, dass dann Leute nicht die Köpfe klarkriegen, also ich habe auch viel mit Christoph Daum zu tun gehabt. Ich glaube, ein Christoph Daum hätte in der Pause, die sollen ja drüber diskutiert haben, ne? Ah, das war aber jetzt eine krumme Nummer und so weiter. Ich glaube, ein Christoph Daum hätte gesagt, wisst ihr was, so ein Tor wollen wir nicht. So, jetzt gehen wir raus, sagen das dem Schiri und ihr geht jetzt raus und dreht das Spiel, aber richtig mit Eiern und nicht mit einem geklauten Tor. Ja. So, und so die Mannschaft und in die Verantwortung nehmen. Wir nehmen kein geklautes Tor, das wollen wir nicht. Ihr geht jetzt raus und schafft das mit sportlichen Mitteln. Und dazu hättest du einen riesigen Imagegewinn gehabt. Die ganze Nation, hier, wir Deppen, hätten alle gesagt, boah, wie sportlich, was eine Aktion. So, Riesenchance vertan.
Ja, sehe ich auch so. Aber ich kann es auch dann in dem Fall Halle verstehen, dass man darüber diskutiert hat und sich dann denkt, okay, es steht jetzt 1-1, vielleicht gewinnen wir das Spiel noch. Und dann, wenn Halle jetzt nochmal irgendwie unten reingerutscht gewesen oder unten reinrutschen würde und man dann sagen würde, ja, die 2 Punkte oder ja, die 2 oder 3 Punkte sind es dann im Endeffekt, will sich natürlich auch keiner anziehen, weil der Florian Schnorrenberg war ja da, hat ja, glaube ich, auch noch um seinen Vertrag auch so ein bisschen gespielt. Und ich kann es auch verstehen, ich hätte es ja auch sehr schön gefunden, wenn im Endeffekt ist es ja gut für uns gelaufen, ganz schlecht für Halle in dem Fall. Das hattest du in deiner Kolumne ja auch mal so geschrieben, dass das genau, was du gerade sagtest, eine vertane Chance gewesen wäre und so. Ist halt so schwierig, weil du denkst dann halt so, ich schenke den Gegner jetzt ein Tor und das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen könnten. Das ist dann, ja, und das will man dann im Endeffekt wahrscheinlich nicht. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn man da wirklich auch mal sportlich entschieden hätte, was ja im Fußball ja leider auch doch häufig zu kurz kommt.
Du hast recht, aber 25. Spieltag, du hast jetzt trotzdem keine Punkte. Und
nee, genau.
Das die ist Chance so. Also, nicht genommen. Aber,
nee, das war Worst Case für die in dem Fall.
Was du sagst, ist natürlich definitiv auch richtig.
Ja, naja. Gut, dann hatte ich noch so Spiele mir aufgeschrieben. Hat das einzige Spiel, was wir nach Rückstand noch gewonnen haben, das war 3-2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching, wo man auch sich den Ball zuerst selber reingehauen hat, dann es aber doch noch geschafft hat, irgendwie das Spiel zu drehen und dann auch gegen den direkten Konkurrenten. Aber ja, im Endeffekt war das dann sozusagen das einzige Spiel, was man noch gewonnen hat nach Rückstand. Rückstand war ja, wie gesagt, generell ein Problem. Kaiserslautern haben wir 1-0 geführt, auch beim Rückspiel. Aber ich glaube, gegen 1860 in München hatten wir noch 1-1 gespielt, sind wir nach dem Rückstand zurückgekommen. Das waren wirklich die einzigen Spiele. Das heißt, nach Rückstand haben wir vielleicht noch 4 Punkte geholt. Und das ist wirklich ein grausame Bilanz. Das muss man leider so sagen.
Ich hatte da noch das coole Puttcover-Spiel. Das wäre auch nochmal
stimmt, gegen Bayern 2, ja.
Mit den, wie heißen die Perlen nochmal, die seine Tochter
da Bügelperlen.
Ja, meine Frau ist direkt, was gemeint ist, aber...
Ja, ich musste auch erst warten, bis das auf Twitter dann jemand geschrieben hatte, was es jetzt genau ist. Ja, und mit dem Serge Gnabry-Jubel beim 1-0. Ja, das war ein schönes Spiel. Mit dem gehaltenen Elfmeter von Erik.
Ja.
Da hat viel gepasst. Und dann auch wieder, hat man auch gedacht, das muss es doch jetzt so langsam sein. Du hast jetzt einen gehaltenen Elfmeter, du hast zweimal Putti-Tore. Aber Putti hat sich, glaube ich, im Spiel danach dann gegen Türkgücü dann
direkt wieder verletzt.
Direkt verletzt oder irgendwie ein paar Spiele danach. Und dann fehlt dir wieder so der Leader. Auch Osei, der Verletzer, generell war die Abwehr ja auch, wir haben ja die zweitmeisten Gegentore in der Saison, aber auch viele, viele verletzte Verteidiger gehabt. Ja. Osei, Putti, Amin dann zum Schluss noch. Balmat war eine längere Zeit verletzt. Da muss man einfach sagen, man hatte wirklich die Scheiße am Schuh. Dann hast du halt nicht nur irgendwie vorne, dass du das Tor nicht triffst, dann hast du es auch noch so, dass dir dann hinten auch noch die Leute alle ausfallen. Und dann kommt halt eins und anders zusammen. Das ist das ganz große Problem gewesen. Ja, genau. Es war ein 29. Spieltag gegen Bayern 2.
Ja.
Und am 31. Spieltag ist dann Thorsten Frings entlassen worden. Haben wir jetzt ausführlich auch schon drüber gesprochen. Und
Mario Neumann hat dann den ersten Ruck gesetzt, hat einen Unentschieden geschafft, tatsächlich im kommenden Spiel.
Genau. In Ingolstadt. Da haben die Fans auch noch so eine Bengalos, die Mannschaft verabschiedet auf dem Weg nach Ingolstadt. Ja. Das war auch noch sehr schön.
Ja, und leider dann Scheitern von Rico Schmidt mehr oder weniger, der es halt nicht geschafft hat, die Mannschaft so umzubauen, aber das haben wir ja vorhin schon thematisiert.
Ja, es gab noch so die beiden Spiele gegen Rostock und Magdeburg, wo du die beiden natürlich verloren wurden, aber wo du da gedacht hast, wenn du diese Leistung jetzt gegen Zwickau, Lübeck und Duisburg bringst und da halt dann 7 Punkte oder so holst, dann haben wir es geschafft. Und ja, dass wir dieses
Spiel... Das hat nicht sollen sein.
Genau, Zwickau ging noch einigermaßen 0-0, zwar... Auch kein so gutes Spiel, aber immerhin Punkt auswärts mitgeholt. Und dann haben alle darauf hingefiebert, auf das Lübeck-Spiel. Und da war anscheinend dieser Rucksack zu krass für die Mannschaft. Die haben die runtergezogen. Auch dann es gab ja so Fan-Videos, die dann eingeschickt wurden, Motivationsvideos. Und ich glaube, das war einfach falsch vom SV aufgezogen, so ein bisschen. Man hat die Mannschaft sozusagen auf den Sportplatz
zu hoch gesetzt.
Ja, aufs Fußballfeld gesetzt. Und die haben sich dann 10 Minuten diese Motivationsvideos angeguckt. Bestimmt war das motivierend für die Mannschaft, aber das irgendwie 2 Stunden vor Spiel zu machen.
Auf der anderen Seite nimmst du es auch mit und denkst, wir dürfen die nicht enttäuschen.
Ja, genau, das ist ein Ding.
Also noch zusätzliches emotionales Gepäck.
Ja, das war gut gedacht vom Verein auf jeden Fall, aber es hat wahrscheinlich nicht so geklappt. Vielleicht hätte man es besser machen sollen, wenn man während des Warmmachens oder so und nicht irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden vor dem Spiel. Ja, es war alles. Es kam halt wieder, wie gesagt, viel zusammen, was halt nicht so funktioniert hat.
Jetzt ist es aber tatsächlich ja so. Wie wir es ja schon ein paar Mal erwähnt haben, jetzt, dass wir auf Freitag warten müssen, um zu sehen, ob wir in der Liga bleiben. Sollte das klappen, ist die Bilanz der Liga, der Saison, die beste, die wir jemals hatten in der Liga. Dann haben wir den Klassenerhalt, wir sind DFB-Pokalteilnehmer, Ja. Ja, was, also mehr haben wir noch nicht erreicht in der dritten Liga gemeinsam.
Ja, das stimmt.
Nach der von euch so gefeierten, in Anführungsstrichen, ersten Hälfte gegen Drochtersen den Landespokal gewonnen.
Ja, genau. Ja, oh ja, was ich,
ja, sag, oh, ich nicht war so sauer.
Oh Gott, ey. Ich war so sauer, ey. Das kann man, also ich habe es in Worte gefasst und ich war nicht nett. Ja, es war echt schlimm. Es war, also da hat man einfach gedacht, okay, die wollen einfach nur noch in Urlaub. aber es ging dann, wurde dann ja noch ein bisschen besser. Und wir haben ja dann Gott sei Dank im Elfmeterschießen gewonnen.
Ja.
Und alles andere blenden wir einfach aus. Wir sind so jetzt im DFB-Pokal und kriegen als erstes wieder den 1. FC Köln und gewinnen dann diesmal.
Ja, ja, hab ich dran gedacht, als du das thematisiert hast. Das ist auch so ein Erstrunden-Debakel-Verein.
Ja, aber 2015 haben wir gegen euch ja sozusagen uns ganz nach ein oder zwei Minuten sofort schon raus befördert, weil Benny Gommert sich in der zweiten Minute unser damaliger Torwart sofort eine rote Karte abgeholt hat und dann ging es ja 4-0 für den 1. FC Köln aus. Aber naja, das ist ein Event, das hat man gerne mitgenommen damals und ich bin mal gespannt.
Den Schal habe ich auch noch.
Den Schal ist auch noch, ja. Ich hoffe einfach, also ich würde mich über einen Erstligisten freuen natürlich, aber auch ein charmanter Zweitligist wäre auch in Ordnung. Also,
definitiv.
Werder Bremen
oder so. Hauptsache wieder mit Zuschauern. Jetzt müssen wir wirklich mal
unbedingt,
dass jetzt so eine Dynamik aufnimmt, dass das dann zur neuen Saison wieder alles viel normaler ist. Ne? Ich glaube, dass die
EM
und die ersten Entscheidungen, wie München 14.000, dass das schon so die ersten Rädchen sind, die kombiniert mit allen positiven Entwicklungen, die jetzt gerade da sind.
Ja. Das wäre schon schön. Ich finde, jetzt ist auch so die Zeit, dass man das auch so machen kann, finde ich. Also man, dass man die Stadien jetzt nicht komplett vollpackt, aber man muss halt Schrittchen für Schrittchen anfangen. Dann ist das halt mal ein guter Schritt jetzt, wo die Zahlen halt auch runtergehen, wo die Impfquote steigt, dann finde ich, kann man das machen. Man kann jetzt natürlich sehen, wenn jetzt dann die Zahlen in München oder wo auch immer hochgehen, weil da kommen ja dann doch mehrere Leute dann aus wahrscheinlich auch aus verschiedenen Regionen zusammen, muss man jetzt beobachten, ob da die Zahlen hochgehen oder nicht. Und wenn man jetzt sagt, nee, gehen sie nicht, dann zieht man da die Lehren draus und dann sollte man das auf jeden Fall aufnehmen. Man kann das jetzt nicht direkt immer verteufeln, was ja dann manche auch machen, auch wo ich habe auch am Anfang gedacht, ja klar, jetzt keine Zuschauer in der Bundesliga, EM aber 14.000. Ja, das ist ein bisschen kurz gedacht, weil es geht ja auch immer noch Zeit ins Land. Die Inzidenzzahlen gehen ja jetzt echt tief runter. Wir sind im Emsland bei ungefähr um die 10.
10,8.
10,8, genau, das ist ja auch schon der Hammer. Und finde ich, dann ist es halt jetzt einfach der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, dann probieren wir das einfach mal. Und jetzt muss man mal gucken, ob es klappt. Aber genau. Ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, was sagen. Da habe ich dazwischen gegrätscht.
Nee, ich wollte dir recht geben. Also.
Ah, das ist immer gut.
Da freut sich Lukas immer am meisten. Ich tue es so selten.
Ja.
Ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Durchritt gemacht mit dir zusammen, Markus, durch unsere doch sehr holprige Saison, die vielleicht noch einen guten Abschluss findet.
Ja.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich dich vielleicht fragen, hast du noch irgendwas, was du uns und den Meppen-Fans noch irgendwie sagen möchtest?
Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich habe schon viele Komplimente losgeschickt, egal in welcher Form und das aber auch immer, jetzt nicht, muss man immer wieder trennen, nicht als Fan, sondern als jemand, der das versucht, objektiv so zu empfinden und dann auch wirklich so sagt, weil er es so findet, ne? Und das sind einfach viele Sympathiepunkte durch verschiedenste Elemente, die ich in den letzten Jahren rund um den Verein erlebt habe, die einfach Spaß machen, wo du dann, da ist das wieder, ich sitze da nicht und missgönne es Uerdingen. Also ich bin zum Beispiel einer, der auch in Uerdingen viele Dinge, ich habe da erste Liga kommentiert für Ransat 1 und habe da auch Verbindungen, wo ich sage, das tut mir auch leid, kriege da zum Beispiel, habe ich auch mal sowas geschrieben und mich einfach mal positioniert, und gesagt, Leute, ihr findet Uerdingen alle scheiße. Ich finde die auf einer gewissen Ebene gar nicht so scheiße, weil ich auch andere Zeiten erlebt habe. Und da haben auch viele Uerdinger-Fans, und das macht mir immer Spaß, wenn dann Leute sagen, so, das ist mal nicht so oberflächlich, sondern eine Positionierung. Da haben mir viele gesagt, wow, endlich mal einer, der zumindest auch mal sagt, dass es mal anders war und dass es hier auch Menschen gibt, die an ihrem Verein hängen. Ne? Ja, und aber dass ich Meppen speziell finde, und wie ich ja auch gesagt habe, nicht nur ich, das verdient der Verein, das verdienen sich die Leute, finde ich, durch ihre extrem offene, freundliche, uneitle Art. Und das rundet sich ab in eurem Podcast sehr authentisch, mit Humor, mit einer Leichtigkeit, die einfach Spaß macht. Da hört man gerne zu und ich bin immer gerne in diesem Stadion, habe viele schöne Erlebnisse. Wir haben das hier am Beispiele ja auch gehabt, spezielle Spiele, emotionale Spiele, sehr coole Spielertypen, Granatowski, Kleinsorge, Undav, dann der Leugers mit seinem, da denke ich immer, wie haut der da wieder hin? Aber er holt sich ja die Gelben im sportlichen Bereich, nicht im brutalen Bereich.
Genau.
Ja, viele spezielle Geschichten, die es einem immer wieder die Spaß machen und man kommt sehr gerne und schaut sehr hin nach Meppen. Und ja, gilt auch für euch beide. Zum Wiederholten
ein
Kompliment, macht ihr gut und echt.
Vielen, vielen Dank. Und da hoffen wir auch sehr drauf, dass du in der nächsten Saison solche Momente auch wieder bei uns erleben darfst. Ja. Und ich würde mir also sehr wünschen, und ich glaube, das spreche auch für Lukas, wenn das dann klappt und du mal wieder bei uns zu Gast bist und wir dann auch im Stadion sein dürfen, wenn wir dann zusammen eine Apfelschorle trinken können oder sowas ähnliches.
Sowas in der Art, genau.
Genau, aber im Dienst kein Bier, wenn dann nach dem Spiel.
So ist,
okay, das klingt gut.
Wir müssen ja sicherheitshalber auch seriös erstmal das Spiel erfassen, um hinterher drüber sprechen zu können.
Aber natürlich.
Seriosität, das beschreibt unseren Podcast am besten.
Genau. Ja, vielen, vielen
Dank. Warte, ich wollte, bevor wir, ich habe ja noch ein paar User-Fragen auch noch gekriegt. Ich wollte die jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn das in Ordnung ist. Das tut mir leid. Aber zuallererst wollte ich fragen, Kleinsorge jetzt aussortiert beim 1. FC Kaiserslautern? Ich bin ja eigentlich auch niemand, der sagt, ich möchte jetzt Rückholaktionen, weil die ja in letzter Zeit eher ein bisschen schief gegangen sind. Aber Kleinsorge würde ich es mir ehrlich gesagt noch wünschen. Allerdings ist das Gehalt, was er in Kaiserslautern kriegt, wahrscheinlich für den SV Meppen nicht zu stemmen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber der soll da wohl aussortiert sein, wenn Leute so wie Marlon Ritter, Elias Huth. Also da, so wie ich am Anfang auch sagte, dass dann da die Spieler gerade jetzt quasi sich die Vereine aussuchen können. Nee, die Fragen hatte mir ein User gestellt. Es sind auch wirklich nicht viele, es ist, geht echt ganz schnell. Ein paar haben wir davon auch schon beantwortet, deswegen eigentlich die wichtigste Frage ist eigentlich so, das hatten wir noch nicht so vielleicht, außer wenn wir jetzt, also die Frage war, was ist denn die Highlights in deiner Karriere oder so ein von dem Sonderflug von 2014 vielleicht mal abgesehen, aber wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt so das Spiel vielleicht oder die Begegnung, was wäre das? Wirst du das so?
Es sind viele Bundesligaspiele und wirklich die immer lieber Westderbys. Als ich war zum Beispiel nie so hinter Bayern München her. Ja, aber ein Highlight war natürlich, das war auch die höchste Einschaltquote, die wir jemals hatten bei Sport 1, das Duell Klopp gegen Tuchel, Dortmund gegen Liverpool in der Europa League.
Oh jo.
Das Hinspiel in Dortmund und wie die dann im Rückspiel schon 3-1 führen. Und wo du denkst, das muss es sein, das ist auch so ein Spiel wieder, ne? so ein völlig gedrehtes,
ja.
Wo die Dortmunder das 2-1 kassieren und man denkt, oh, jetzt können es kippen, ne? Aber dann ein paar Minuten später die Köpfe wieder oben haben und sofort das 3-1 machen, da habe ich dann gesagt, so, wer so reagiert, jetzt haben sie es im Ziel von wegen 3-2, 3-3, ja. 4-3.
Richtig, genau.
Ja, und ansonsten sind das immer wieder gerne Derby, viele Zweitligaspiele, Aufstiege von Aachen, Bochum, so da hängt auch über mein Herz. Es sind sehr viele und freue mich jetzt auch, wir haben jetzt bei Sport 1 das Montagsspiel, zeigen wir jetzt exklusiv schon samstagsabends. Das gibt's ja dann ab 8:30 bei Sport 1 und da freue ich mich auch wieder drauf, zumal diese zweite Liga ja unpackbar ist. Und
Wahnsinn, ja.
Diese wahre Super League war immer so die Überschrift. Ja. Genau. Thema EM fällt mir gerade noch ein. Seid ihr da irgendwie vor Ort oder kommentiert ihr das nicht aus dem Stadion? Also in Deutschland wahrscheinlich schon, aber ich meine, wenn die jetzt irgendwie in Frankreich oder so spielen, fahrt ihr dann dahin? Ist das dann, geht das oder?
Ist in diesem Jahr eine ganz konsequente Entscheidung, die ich auch gut finde, von Magenta TV. Die haben gesagt, wir machen ein Studio, ein großes in München mit Kerner und Experten, dann so zum Talk noch so ein Lounge-Bereich und auf der anderen Seite ist ein Studio aufgebaut für die Kommentatoren. Es wird kein Spiel bis aufs Finale aus dem Stadion gemacht, sondern wirklich nur Corona Safety First aus einem, das heißt dann Studio K für Kommentator, aber das ist eben ein Ding nebenan, alle Spiele aus München. Und das finde ich in diesem Fall
ist
ein gutes Signal, finde ich. Dann
ja.
Ist gut so. auch so als Produktionselement kann man das so machen. In der dritten Liga ist schön, dass wir mit aller Vernunft und Zurückhaltung vor Ort waren, aber da waren ja auch keine Zuschauer. Das heißt, da waren wir ja dann auch wirklich sehr isoliert unterwegs und jetzt machen sie es so und das finde ich auch gut.
Ja, finde ich, klingt echt gut, ja, auf jeden Fall. Bei welchem Spiel fiel es dir schwer, das hat mein Bruder heute mir noch geschickt, Neutralität zu wahren als Kommentator? Vielleicht, wenn du FC Köln kommentierst oder noch ein anderes Spiel. Nee, ist das dann, fällt das schwer, irgendwie dann nicht so aus der Rolle zu fallen, wenn dann jetzt mal sozusagen dein Verein, den du jetzt gut findest, denn der da jetzt das Tor macht in der letzten Minute oder so?
Die Frage ist natürlich total berechtigt. Für mein Empfinden habe ich das nie, wenn ich einerseits sage, und da bin ich auch froh drum, dass ich bis heute Fußballfan bin nach all den Jahren und wirklich fast sterbe, wenn es wichtig wird, ne? Also dieses Relegations, das will ich echt nicht nochmal haben. aber auf der anderen Seite ist, wenn du im Einsatz bist, das ist abstrakter. Du weißt ja, du machst hier gerade einen Job und du funktionierst auch, du redest. Es gibt vielleicht mal so diese Sekunde, wo du denkst, oh, jetzt freue ich mich oder bist du blöd, aber du bist einfach selber vertieft in das, was du zu machen hast und du bist ja kontrollierbar. Ich kann ja nicht erzählen, die spielen jetzt viel besser, obwohl sie es nicht tun und das war Abseits, obwohl es kein Abseits war. Also das würde ich auch nie machen. Ich glaube, dass die abstrakte Situation erlaubt es nicht, dass du in dem Moment parteiisch bist. Und wenn überhaupt, das weiß ich auch, der Kollege von Torra, der hat das immer bei Bremen erlebt und das habe ich in Köln oft gehabt. Deswegen, wenn überhaupt, bist du auch mit deinem Verein kritischer. Das ist die Ungerechtigkeit, die gerne mal drin ist. Das werdet ihr über den SV Meppen kennen. Du sprichst am kritischsten über den Verein, der dir am Herzen liegt, aber auch, weil du am meisten von ihm weißt. Ich kenne mich eben in Köln auch aus und weiß zum Beispiel, dass mir Horst Held jetzt bitte nicht begegnen möge und sagt, er hat einen guten Job gemacht. Dann werde ich dem schon erklären, warum nicht. Aber das ist, deswegen bist du bei deinem eigenen Verein, bist du ja auch immer am kritischsten, weil du auch am besten informiert bist. Und dann traust es dich auch, weil du sagst, ich weiß ja, wovon ich rede.
Genau. Markus Gisdol hat da wahrscheinlich eine andere Meinung.
Vermutlich. Aber auch da gibt es, glaube ich, einige Belege. Das heißt ja auch nicht, dass der alles schlecht gemacht hat, aber.
Nein, natürlich nicht. Wie mit Thorsten Frings auch, der hat auch nicht alles schlecht gemacht, aber es ist trotzdem der richtige Impuls gewesen, dass er gehen musste, ja.
Unbedingt. Ja. Bei Gisdol hätte so, man nicht mit etwas Feinsinnigkeit statt den Vertrag, der eh schon bis 21 lief, im Sommer ohne Grund bis 23 zu verlängern, hätte man ihn einfach schon im letzten Sommer mit etwas Weitsicht beurlauben können, dürfen, müssen. Egal.
Ja. So, die letzte Frage habe ich noch. Hast du irgendein Vorbild oder ein legendäres Interview oder ein Vorbild, außer natürlich Thomas Wagner?
Nur Thomas Wagner.
Nur Thomas Wagner. Ja, habe ich mir fast schon gedacht, dass da nichts mehr drüber geht.
Okay, da bist du durch
mit deinem. Nein, eine Sache muss ich jetzt, wo ich nach Thomas Wagner erwähnt habe, muss ich nur eine Sache sagen. Ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, wie oft du mit deinen
Audiobeweis.
Bitte?
Tobi verdreht von die Augen. Und noch eine
Frage. Ja, das Fangirl kommt gerade raus.
Wie oft du mit deinen beiden Audiobeweis-Kollegen sozusagen bei den Spielen warst. Also ich konnte leider nur Veggi und Tobi halt finden sozusagen, weil die ja auf der Magenta Sportseite standen, weil wie oft Yannick im Ü-Wagen saß, das stand ja nirgendwo da. Aber mit Veggi warst du 11-mal zusammen on Tour und mit Tobi 4-mal.
Du?
Ja, weil weiß ich auch nicht. Also, ja, ich habe das nachgeguckt.
Er guckt das nach, ja.
Du weißt, wie Zettel ich hier liegen habe, aber ist egal. Das,
obwohl ich auch sage, ich bin auch immer vorbereitet bis unter die Dachkante.
Ja.
Nee, aber welche Blutgruppe hat er denn?
Nee, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kann nur immer wieder sagen, dass so wenn Leute wie Veggie oder ich ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen, so Kollegen wie der Yannick, ne, die im Hintergrund arbeiten, aber die genauso ein vollwertiger Kollege sind wie wir untereinander, ist einfach ein Riesenjunge und macht Spaß, mit denen zu arbeiten und ja, ist einfach top. Und deswegen ist auch das merkt ihr ja an dem Audiobeweis oder wenn ich jetzt hier sitze und mir Zeit nehme, das Produkt macht Spaß, die Leute, mit denen du zu tun hast. Und das ist wieder so eine ganz andere Geschichte. Da haben wir über Europa League gesprochen und auch über WM 2014, aber dritte Liga, so man merkt das ja, diesen Audiobeweis, das machst du ja nicht, um großes Geld zu verdienen, sondern einfach, weil du Bock hast. Und das macht man nur dann. Und das macht einfach Spaß.
Das merkt man dem Produkt auf jeden Fall an. Ich höre den Audioboys wirklich sehr, sehr gerne. Einer meiner Stammpodcasts, die ich so höre, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn eine Folge aufploppt. Das macht echt immer Spaß zu hören.
Aber jetzt ist Sommerpause.
Ja, jetzt ist Sommerpause, genau. Für uns mal gucken.
Für uns auch erstmal.
Ja, für uns ist heute Pause, glaube ich,
oder? Für uns ist heute auch Pause. Okay, dann versuch es jetzt mal. Also vielen, vielen Dank.
Tut mir leid, du hast mich nicht vorgewarnt, dass du beenden wolltest.
Dass du dir heute die ausgedehnte Zeit genommen hast, mit uns hier einmal ein bisschen unsere Saison durchzusprechen. Und auf das zu schauen, was da eventuell noch auf uns zukommt. Und wir hoffen, du hast auch ein wenig Spaß gehabt und machst das im Zweifelsfall nochmal mit uns.
Total gerne. Ich hoffe, dass es rübergekommen, dass ich hier nicht nur meine Zeit abgesessen habe, sondern dass mir auch Spaß gemacht hat. Also danke für die Einladung. Das können wir gerne irgendwann nochmal machen. Und jetzt drücke ich euch aber erstmal und all den Freunden des SV Meppen natürlich die Daumen, dass ihr dann genauso den Klassenerhalt feiern könnt, wie ich es vor 2 Wochen durfte oder vor 10 Tagen. Oder.
Ja, das würde uns auch freuen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für deine Zeit und für den Spaß, den wir hatten. Und bedanke mich auch für alle, die bis hierhin zugehört haben, für alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Dann lasst auf jeden Fall gerne Kommentare da. Sowohl bei uns als auch bei Markus dann oder im Audio-Weiß, hört da gerne rein. Auch ein sehr schöner Drittliga-Podcast, wie wir auch schon sagten. Und das sagen wir jetzt auch nicht, weil wir da erwähnt werden möchten, sondern einfach auch, weil wir den supergeil finden und so weiter. Deswegen super. Auch die Podbolster natürlich, haben wir auch schon erwähnt. Funkhaus 05, der KFC Uerdingen-Podcast.
Schnell nochmal reinhören.
Alles schöne Folgen, also alles schöne Podcasts, die man sich auch sehr gerne anhört. Das ist alles sehr authentisch, alles Fan-Podcasts, wie wir das sind. Und ja, das macht einfach Spaß. Die dritte Liga ist einfach geil. Das kann man einfach zusammenhalten und fassen.
Das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Von daher sage ich jetzt einfach noch schnell tschö.
Ciao.
Alles klar. Tschö.